Fortsetzung des siebenten Tages. Das Finale.
Jetzt erfahren wir, wie es ihm geht, wenn er zurückkommt.
Genau. Also wir haben schon gehört, dass sie mit den Schiffen zurückgekommen sind, dass sie mit 12 Schiffen gefahren sind, die mit den Tierkreiszeichen auch versehen waren. Christian Rosenkreuz fährt mit dem Schiff mit dem Zeichen der Waage, also er fährt im Zeichen der Waage. Mit ihm fährt auch der Alte vom Turm, also der Chef sozusagen vom Turm war, der dort das ganze Geschehen geleitet hat. Sie werden dann empfangen von 500 Schiffen und auch eben vom König und der Königin. Die Begleiter vom Christian Rosenkreuz sind höchst erstaunt, dass König und Königin schon wieder leben, weil sie dachten ja, dass die auf der Insel, also beim Schloss, hinterm Schloss begraben wurden. Die haben ja nicht mitbekommen, dass die da eigentlich auf dieser Insel, wo der olympische Turm steht, dass sie dort wieder zum Leben erweckt wurden, also dass ihr Leben erneuert wurde. Das hat ja nur der Christian Rosenkreuz voll und ganz mitbekommen und drei seiner Begleiter teilweise, weil sie mit ihm ja da im obersten Stockwerk den Abschluss des Werkes verrichten durften. Aber nur der Christian Rosenkreuz hat also wirklich den Moment erhascht, wo das geistig-seelische den Körper, den belebt, den Körper wieder ergreift und belebt.
Welches Bewusstsein hat dieses Königspaar jetzt? Wissen die noch von vorher?
Naja, das ist jetzt überhaupt eine schwierige Frage insofern, weil eigentlich das Ganze ja eine bildhafte Schilderung dessen ist, was der Christian Rosenkreuz in seiner Einweihung erlebt. Das heißt, es gibt eigentlich keinen König und Königin im äußeren Sinn irgendwo. Das sind also alles innere Erlebnisse, wo in Bildern dargestellt wird die Entwicklung, die Verwandlung des Christian Rosenkreuz, sodass er zu dieser Einweihung, zu dieser großen Einweihung jetzt im Jahr 1459 kommt, in seinem 80. Lebensjahr. Also das heißt, das ist eine sehr hohe Einweihungsstufe, die er da durchmacht. Und die ganzen Schilderungen, also König und Königin, sind seine Seelenkräfte eigentlich. Nicht, weil es waren ja zuerst drei Paare, am vierten Tag haben wir die kennengelernt, drei Paare, jüngere, ältere, also die verschiedenen Seelenkräfte, und zwar beide Aspekte, also das mehr die geistige Seite, mehr die seelische Seite, darum also die Paare, männlich und weiblich. Beim Goethe sind es im Märchen zum Beispiel nur die drei Könige, da hat er nur diese eine Seite. Also man könnte sagen, das steht zum Beispiel für Denken, Fühlen, Wollen, damit hängt es zumindest zusammen. Man darf das aber nicht zu sehr pressen, also man könnte natürlich auch sagen, es hängt zusammen mit der Empfindungsseele, mit der Verstandesseele, mit der Bewusstseinsseele. Auch das wäre nicht ganz falsch, obwohl das nicht deckungsgleich natürlich ist. Aber es kommt wirklich darauf an, von welcher Seite man es betrachtet, dann kann man den einen Aspekt mehr herausheben oder den anderen. Das ist halt überhaupt in dieser ganzen Schilderung das Problem, das man zu lösen hat für sich, wenn man es liest oder durcharbeitet, dass man lernt, diese Bilder zu lesen oder dass sie beginnen, zu einem zu sprechen, dass man abstreift, aber die äußere Schilderung, die dahinter steckt, weil die ist nur Mittel zum Zweck. Es passiert äußerlich eigentlich gar nichts. Das werden wir am Schluss ganz, ganz deutlich merken. Da kommt dann ganz deutlich wieder heraus, dass das ganz offensichtlich ein Erlebnis ist, dass er am Abend in der Nacht gehabt hat. Weil die Schilderung beginnt am Abend des Tages vor dem Ostertag, also am Abend vor dem Ostertag, wobei der Ostertag im protestantischen Sinn ja der Karfreitag ist, das heißt, es spielt sich am Gründonnerstag ab. Am Gründonnerstag beginnt die ganze Geschichte. Und da erlebt er am Abend ja dieses Art Sturmgebrause oder so, und wo dann diese Jungfrau mit den Briefen kommt, diese engelartige Gestalt, die ihm die Einladung überreicht. Und das ist alles bereits Imagination. Also man könnte sagen, die Schilderung beginnt, dass er sich am Osterabend in seiner Behausung hinsetzt zum Abendbrot und Gott dankt und so weiter, und dann hebt die Imagination an. Alles, was dann, ab dann, ist alles Imagination. Auch, dass er sich schlafen legt, in der Nacht einen Traum hat, das ist sozusagen in der Imagination noch eine Traumsequenz drinnen. Also es sind sogar teilweise ineinander verschachtelte Sequenzen drinnen. Und daher auch das ganze alchemistische Werk ist daher nicht im äußeren Sinn aufzufassen, sondern die äußere Schilderung ist alles ein Symbol für den inneren Entwicklungsweg. Also eben dieser Aufstieg da über die 7 Stufen im Grunde in dem Turm, das ist das Kernstück des Ganzen. Und das spielt sich ab eben am 6. Tag ja, dieses alchemistische Werk, diese, ja, wenn man so will, Transmutation, also diese Verwandlung. Transmutation wird zum Beispiel bezogen aufs Goldmachen, aber damit ist kein äußeres Goldmachen gemeint, also hier schon gar nicht, sondern das innere Gold sozusagen zu entwickeln, das innere Seelische zu diesem lauteren Gold zu verwandeln. Also das unreine Seelische zu verwandeln in dieses lautere Gold, um das geht es eigentlich. Und diese Stufen werden da dargestellt. Und er gebraucht dazu aber Bilder, die eben in der Alchemie üblich waren. Weil die Alchemisten sind ja auch einen vergleichbaren Weg gegangen und haben auch äußerlich experimentell wirklich diese Dinge teilweise getan, also zumindest ungefähr in dieser Weise. Das diente aber vor allem als Meditationshilfe. Sie haben schon natürlich auch äußere Substanzen hergestellt, das war das eine, und die hatten auch gewisse Wirkungen und bestimmte Qualitäten, aber zugleich war es eben ein innerer Entwicklungsweg, der war sogar der wichtigere, weil man sich auch bewusst war, wenn ich diesen inneren Entwicklungsweg nicht mache, dann sind auch die äußeren Substanzen, die ich durch mein alchemistisches Werk herstelle, und da ging es vor allem also in Wahrheit um Heilsubstanzen, also um etwas, was wirklich medizinischen Zwecken diente, dann sind diese Ergebnisse aber nicht wirklich heilsam, wenn, wie soll ich sagen, der innere Entwicklungsgrad des Alchemisten nicht dazu passt. Er kann nur eine Heilsubstanz herstellen. Man muss sie die eher also im Sinn eines homöopathischen Medikaments vorstellen. Es geht nicht eigentlich von der unmittelbar stofflichen Wirkung aus, sondern der Stoff ist dann, wenn ich es äußerlich nehme, nur der Träger für die entsprechenden Wirkungen drinnen. Also das heißt zum Beispiel, ja, sie haben Gold gemacht, aber das Gold ist eigentlich ätherisch, nicht physisch. Die äußere Goldmacherei, das ist die Charlatanerie, die dann gemacht worden ist. Weil viele wollten dann halt ein Geschäft damit machen und haben halt äußerlich dann den Leuten eingeredet, sie können wirklich äußeres physisches Gold machen, das dann in Wahrheit aber gar nicht Gold war, sondern nur so glänzte wie Gold. Und dadurch ist dann natürlich die Alchemie sehr in Verruf gekommen und das ist eine ganz deutliche Verfallstendenz.
Aber wenn ich dazu etwas sagen darf, es ist so schön in den Märchen, dass wir jetzt hören werden, im Quellenwunder, wie der Knabe, wie das geschildert wird, wenn in den nahen Bergen erblühte, golden, sonnenhelle, dann sog des Knaben Sinnenauge das Geistesgold in seine Seele ein und seines Herzens Wesen. Es war so morgensonnengleich.
Ja,
also
ja, ja,
wir das
ja, ja, absolut.
In der Dichtung von Rudolf Steiner.
Absolut, ja, ja, ja. Ja, 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 absolut. Und wir haben es ja da auch mit dem Morgensonnenlicht.
Wir haben ja gehört, da im dritten Stockwerk, wie jetzt da das Ei eigentlich noch nicht ausgebrütet, aber wie die Umwandlung erfolgt, also da wird das Alte, die Leichname sozusagen, werden aufgelöst, das wird in diese goldene Kugel gefüllt und die wird jetzt vom Sonnenlicht erwärmt, erhitzt, mit Spiegeln noch reflektiert, also dass das alles, aber das ist ein Bild natürlich, also dass jetzt wirklich Sonnenkräfte konzentriert werden auf diese alten Kräfte, die aber in einen Auflösungszustand übergegangen sind. Das heißt, sie haben ihre ganze alte Form verloren. Sie sind jetzt gehen eigentlich in einen gestaltlosen Zustand über, sozusagen, und dann wird durch die Sonnenkraft etwas Neues geschaffen.
Man kann sich dem nur meditativ,
ja. Also um das geht's. Also die Wirksamkeit dieser ganzen chemischen Hochzeit besteht darin, dass man diese Bilder meditiert. Das heißt, sie sich wirklich einfach vor Augen stellt, überhaupt nicht fragt er noch, was bedeutet das, was soll das. Das hat in der Meditation einmal überhaupt keinen Platz, einfach das Bild einmal festhalten. Könnte man ohne weiteres, also zum Beispiel, dass man das an 7 Tagen einmal macht. Und zwar wirklich diese Stufen da zum Beispiel. Weil da hat man mehr als genug zu tun, bis man die Bilder so klar vor Augen hat, jedes feine Detail, weil im Grunde jedes Detail spielt eine Rolle. Das ist wichtig. Und dann passiert eben vor allem etwas, unser ganzes Erkenntnisvermögen löst sich eben immer mehr vom Physischen, sodass es nicht mehr die Verstandeserkenntnis eben ist, sondern dass es mit der Zeit in eine wirkliche Imagination übergeht. Weil das, was ich aufzeichnen kann, ist ja noch nicht die wirkliche Imagination. Das ist eigentlich das Meditationsbild, das ich gebrauche, damit ich in der Meditation, wenn ich Glück habe, zur wirklichen Imagination komme. Also das heißt, es kommt irgendwann der Moment, wo ich das Ganze eigentlich aus meinem Bewusstsein auslöschen muss und dann steht einmal die eigentliche Imagination erst vor mir. Und dann steht sie aber in einer Form vor mir, dass dann in der Folge die Inspiration dazukommt, die mir jetzt das Bild erklärt, wenn ich so will. Also das Bild beginnt durch sich selbst zu sprechen, aber nicht dieses Bild, sondern das, was jetzt wirklich als Imagination kommt, wo dieses Bild nur, man könnte sagen, der Wegweiser war. Das ist alles so wie ein Wegweiser. Also das heißt, die Bilder sind so gewählt, dass wenn ich mich wirklich versenke in das, mich konzentriere auf das Bild und in aller inneren Ruhe, ja, ich sage einmal geradezu gedankenlos. Gedankenlos in dem Sinn, dass ich jedenfalls nicht verstandesmäßig wissen will, was bedeutet das. Das muss ich mir vollkommen verbieten. Das wird jetzt sehr schön am 7. Tag noch einmal gleich dann gesagt werden von Christian Rosenkreuz selber, beziehungsweise niedergeschrieben sogar. Aber diese Bilder muss man mal jedes für sich einzeln sich vertiefen drin, sie festhalten und dann natürlich auch einmal so einen Durchgang machen, die Verwandlung von einem zum anderen zu erleben. Weil das sind ja nicht einfach 7 Stufen, die zusammenhanglos da sind, nur weil zufällig übereinander sind, sondern es passiert immer eine Verwandlung, wo sich das eine ins andere verwandelt. Es geht ja immer weiter, da mit dem Vogel, wo die Seelenkräfte herauskommen, da hat es mehr noch mit den Lebenskräften zu tun, es sind noch gar nicht die Seelenkräfte so. Und mit dem Vogel kommen also die astralischen Kräfte, die Seelenkräfte dazu. Und erst ganz oben kommt das eigentlich Geistige dazu. Und da, wo die Leichname sind, da, also die Verwandlung fängt dann beim Physischen. Wobei eben ja in Wahrheit natürlich nicht der wirkliche physische Leichnam gemeint ist, sondern der physische Leichnam, den wir in unserem Inneren tragen. Das ist eigentlich nämlich unser Verstandesdenken. Mhm. Unsere ganzen Verstandesbegriffe, die sind in unserem Seelischen der Leichnam, der herumkugelt. In Wahrheit. Und die müssen wir auflösen. Das wird jetzt am Ende ganz deutlich gesagt. Das heißt, all unser Wissen müssen wir da jetzt im Moment der Meditation loswerden. Und zwar nicht nur im Oberbewusstsein loswerden, eigentlich sondern bis ganz tief hinunter. Weil je tiefer hinunter, das heißt, ich muss alles vergessen. In dem Moment, das ist das Schwierige. Ich muss alles vergessen, was ich bei Rudolf Steiner gelernt habe, was ich sonst noch gelernt habe. Alles. Im Grunde alles.
Auch die Idee in einem selber.
Ja. Ganz, ganz besonders die. Ja, ganz besonders die sogar. Also, was ich mir denke, wer ich bin und wo. Das ist weg. Weg. Das sind alles sozusagen in Wahrheit die Vorurteile, die der wirklichen geistigen Wahrnehmung entgegenstehen. Das heißt nicht, dass man den Verstand auf ewig verlieren soll, also das will ich damit nicht sagen. Aber im Moment des geistigen Erlebens, also in der Meditation selber, hat es keinen Platz mehr. Da muss es weg. Und da ist eben wirklich der Weg gewählt, das über lauter symbolische Bilder zu machen. Also es geht über ein Bild einmal. Dann werde ich einmal das sprachliche Element los, das sehr dazu neigt, eben zu dem Verstandesmäßigen. Weil das verstandesmäßige Denken ist ein Denken in Worten vor allem. Und das muss man loswerden. Und das drückt sich eigentlich gerade in der Stufe sehr, sehr stark aus. Also da wird aus, da muss man das loswerden. Und wenn man das los ist, dann kann die belebende Kraft der Sonne, also eigentlich das Ätherische wirksam werden, das wirkliche, eigentliche Denken. Also das Verstandesdenken ist ja nur ein am Gehirn gespiegeltes Denken. Das heißt, da stirbt das Lebendige, weil die Realität des Denkens steckt eigentlich in den Lebenskräften, die unseren ganzen Organismus bauen, die namentlich auch unser Gehirn bauen. Also das heißt, wenn ich ins lebendige Denken hineinkomme, erlebe ich viel mehr die Kräfte, die eigentlich das Gehirn bauen, als die Verstandesbegriffe, die auch mit die sind weg. In dem Moment halt zumindest. Also das heißt, da erlebe ich eine viel tiefere und ganz andere Schicht. Und das drückt sich hier aus.
Und auch im Spiegel.
Nein, auch im Spiegel, ja, ja.
Ja.
Das ist sehr interessant. Also das direkte Sonnenlicht, das gespiegelte Sonnenlicht, das gespiegelte hat natürlich noch was auch mit den Hirnkräften zu tun. Also es ist wieder eine Übergangsstufe. Also es kommt von zwei Seiten. Ich habe das lebendige Denken, das kommt, und ich habe das gespiegelte Denken dazu. Beides steckt da irgendwo drinnen. Also das heißt, ich habe einmal das alles aufgelöst, aber jetzt zeigt sich doch wieder, ich brauche trotzdem beide Seiten.
Das Bewusstsein.
Ja. Weil sonst geht das Bewusstsein weg, ja. Ganz genau. Und dann kann erst das wirklich Seelische, das wirklich Astralische kommen. Also das kommt nur drüber. Weil das Denken bedient sich der ätherischen Kräfte. Natürlich, alles Höhere wirkt auch darinnen, aber primär ist Denken nichts anderes als die Lebenskräfte, die uns bauen. Oder ein Zipfel davon zumindest. Und sofern es ein Verstandesdenken ist, ist es halt dann nur mehr der abgestorbene Rest, der sich am Gehirn spiegelt. Das heißt, normal haben wir nur die Spiegelung. Da kommt aber sehr prominentes Unmittelbare dazu auch.
Es ist ja interessant, das ist eigentlich auch genau bei der Entwicklung des Kindes, wenn dann die Ätherkräfte frei werden, Ende des ersten Lebensjahr sind, das verwendet man dann zum Denken.
Genau.
Bei den Lehrern kommt es so herrlich heraus.
Ja, ganz genau.
Nicht? Und ganz bei Kindergärtnerinnen, bei der Erzieher, bei der Pädagogin.
Ja, ja, also das könnte man wunderbar mit der Pädagogin zusammenbringen, weil da kommen dann in die Richtung, also Geschlechtsreife. Das wird das Seelische, das Triebhafte, der Vogel ist ja am Anfang auch so ungebärdet, dass man aufbinden muss, also der führt sich ja ganz fürchterlich auf und der muss erst nach und nach gezähmt werden. Also da kommen wir durchaus dahin auch.
Und auch das Symbol des Eis, ne? Das Eis, das die Fruchtbarkeit.
Ja, absolut. Absolut.
Aber vom neuen Leben, ne? Ist es
ja.
So,
gell? Ja.
Interessant, ja.
Ja, also das sind so viele Dinge, die da drin stecken.
Wenn es vorher schon vergoldet worden ist.
Wolfgang, ist es viel verlangt, wenn ich bitte jetzt dann noch den 5., 6. und 7. noch einmal wiederholen. Kurz.
Ich möchte nämlich sowieso also die nächsten Male dann noch einmal einen Gesamtdurchgang durch das Ganze machen, dass wir noch sehen, wie die Dinge zusammenhängen. Also das Ei wird halt also hier ausgebrütet, und dann kommt der Vogel heraus, der dann dreimal mit Blut gefüttert wird, also mit dem Blut der getöteten Königspaare. Und dann wird er schrittweise immer zahmer.
Dreimal.
Also kriegt immer so ein Tropfen Blut in den Schnabel hinein und ändert auch seine Farbe. Also er ist zuerst ganz schwarz, er wird dann weiß schließlich und muss aber dann noch eine weitere Reinigung durchmachen. In so einem milchartigen Bad, also wird ein weißes Pulver hineingegeben, irgendwie, das entsteht so eine milchartige Flüssigkeit, in der wird er gebadet. Und dann wird der ganze Körper blau. Nur der Kopf bleibt weiß. Und er ist jetzt dann ganz, ganz zahm, dieser Vogel. Und im nächsten Stockwerk ist er jetzt so zahm, dass er freiwillig seinen Kopf auf dieses schwarze Buch legt. Also da ist ein Altar, so ein Altartischerl mit den sogenannten sechs Dingen. Das ist dasselbe Altartischerl, das gestanden ist, wie die Königspaare enthauptet wurden am vierten Tag. Es sind genau dieselben Dinge drauf. Also da ist das schwarze Buch in Samt gehüllt, da ist der Kerzenleuchter mit der Flamme, die eine echte Flamme ist, aber nicht flackert. Da ist ein Globus, also ein Himmelsglobus, nämlich eine Himmelssphäre, die sich dreht. Die zeigt also immer bestimmte Konstellationen an und es ist dazu auch eine Uhr, die immer schlägt, wenn eine bestimmte Sternenkonstellation da ist. Die Sternenkonstellation bedeutet jedenfalls, es muss der richtige Zeitpunkt da sein. Und das ist ja bei einer geistigen Entwicklung immer wichtig. Man kann bestimmte Entwicklungsschritte nur machen, wenn man reif dazu ist. man kann jetzt die äußere Sternenkonstellation als Maß nehmen, gut, du bist dran, wenn die und die Konstellation ist, aber eigentlich hängt es von der inneren Entwicklung ab. Ich meine, wer ein bisschen auf sein Leben zurückschaut, weiß, man wollte mal Dinge und denkt sich, das muss doch eh funktionieren, das funktioniert nicht. Und man quält sich 20 Jahre ab und das funktioniert nicht. Und dann auf einmal ist der richtige Zeitpunkt und das geht aber so mit Fingerschnipp. Es ist eigentlich gar keine Anstrengung mehr notwendig, es ist ganz selbstverständlich. Weil der richtige Zeitpunkt da ist, weil du in der Zwischenzeit viele andere Dinge getan hast, die das vorbereitet haben, die notwendig waren, die nur scheinbar gar nichts damit zu tun haben. Weil, wie soll ich sagen, beim geistigen Entwicklungsweg, der direkteste Weg ist der möglichst größte Umweg. Also das heißt, je mehr ich mitnehmen kann auf den Weg, desto schneller komme ich eigentlich in Wahrheit zu dem geistigen Ergebnis. Wenn ich glaube, ich kann es mit einem Sprung machen, direkt, das funktioniert nicht.
Das ist ja schon symbolhaft bei den drei Wegen gezeigt,
Die
zur Auswahl hat.
Genau, ganz genau. Und
zu dem ganz kurzen, aber gefährlichen.
Ja, genau. Und er nimmt aber durchaus den längeren, auf dem er sich auch verirren kann. So sehr, dass er fast am Schloss vorbeigegangen wäre. Weil das gar nicht direkt am Weg liegt, sondern abseits. Also er sitzt am Horizont und plötzlich fällt es ihm auf, dort ist das Schloss, dort muss ich eigentlich hin. Und also jedenfalls der Vogel opfert sich. Also die Seelenkräfte müssen eine Opfertat begehen. Also das heißt, dass in dem Moment wird das Egoistische ausgeschlossen aus dem Seelischen. Das wir im Alltagsleben durchaus brauchen, muss man dazu sagen. Aber wenn ich die geistige Welt erkennen will oder aus der etwas herausholen will, muss es zumindest in diesen Momenten muss es loswerden. Wenn ich geistige Erlebnisse aus egoistischen Gründen hereinhole, wird das ganz fatal. Weil dann kommen gerade solche Ideen hinein, die gerade das Eins auf daneben sind und dann ganz schädlich wirken. Nämlich vor allem im sozialen Sinn ganz schädlich wirken. Man kennt das in der Geschichte in Wahrheit. Ich meine, bitte, die größten Gräueltaten sind, wodurch passiert? Durch den feurigen Idealismus. Mit dem Menschen, was tun wollen. Sie wollten das Beste. Die ganze französische Revolution, die wollten das Beste. Aber was für ein Blutopfer war da? Also, es sind, glaube ich, mehr Gräueltaten im Sinne der größten Impulse eigentlich passiert, als man darf sich nicht vorstellen, dass das passiert, weil da einer sitzt und jetzt von Haus aus plant, das Böse zu machen. Es endet dann immer so, dass man alle letztlich zwingen will dazu, du musst doch einsehen, dass das Gute ist. Und wenn es das nicht eins ist, dann rübe ab. Letztlich. Also das ist eine Riesengefahr, dass da irgendwann so beginnt, der Fanatismus aufzuflammen, der zerstörerisch wirkt. Das ist eine riesige Gefahr. Die ganze Geschichte mit dem Kommunismus und sonstiges. Ich meine, dahinter stand ja eigentlich ein gewaltiges Ideal. Ich meine, der Karl Marx oder was hat das ja gemacht, weil er das Elend der Arbeiter gesehen hat und sie einsetzen wollte dafür und die es aufgegriffen haben, wollten das eigentlich ja auch. Aber man schaue, was dann daraus geworden ist. Weil dann irgendwo der Egoismus reinkommt und sei es nur der intellektuelle Egoismus. Ich weiß es, wie es geht. Und du darfst das nicht. Und wenn du das jetzt nicht kapierst, dann muss ich dich einsperren oder sonstiges im mildesten Fall. Weil in dem Moment, wo ich dann die Macht noch dazu habe, dann wird es ganz gefährlich. Also das heißt, es müssen sich diese Kräfte hier wirklich absolut opfern. Und das tut der Vogel freiwillig, indem er also seinen Kopf dort hinlegt und sich köpfen lässt. Und eben wird dann da verbrannt, der Körper des Vogels, also es wird in Asche und Wärme übergeführt. Und aus dieser Asche aber jetzt erst werden da oben dann diese kleinen Menschenfiguren geknetet, wie aus einem Teig, nur da ist ein bisschen Flüssigkeit angerührt, so ein paar Zoll, so 10 cm, 4 Zoll lange Figuren. Und die werden da in dem Ofen gebacken sozusagen, oder jedenfalls reifen sie da aus. Und müssen dann auch, sind noch nicht belebt. Sind zwar wie lebendiges Fleisch, schauen sie aus, aber sie leben noch nicht und sie sind noch nicht beseelt und durchgeistigt. Es ist also sozusagen trotzdem die unterste Ebene da. Und die werden dann zum Wachsen gebracht, also da werden sie auch noch ernährt sozusagen ein bisschen, die wachsen dann auf wirkliche Menschengröße an, leben aber immer noch nicht. Sondern dazu ist eben erst notwendig, dass dann da das Geistig-Seelische hereinkommt. Das kommt ja aus dem Kosmischen irgendwo heraus, das ist hingegangen. Das sind diese Lichter, diese Feuerflammen, die übers Meer ziehen, die der Christian Rosenkreuz schon gesehen hat. Am vierten Tag, wie die geköpft wurden, sind diese Flammen aufs Meer hinausgefahren. Und er hat auch gesehen, wie sie auf der Insel angekommen sind, in der Nacht vom 5. auf den 6. Tag, bevor das ganze Werk also beginnt, war er draußen und hat gesehen, wie diese Seelenflammen sich nähern wieder. Und da war ihm klar, dass das irgendwas mit der ganzen Geschichte zu tun hat. Und dann war er der Einzige, der das bemerkt hat. Da wird also diesen Figuren werden so Trompeten- und Posaunenartige Rohre angesetzt und zur Ablenkung mit aller möglichen Räucherwerk umgeben und das wird angezündet und so, dass die ja nicht mitkriegen, was da passiert, weil das ist einfach so ein flüchtiger Lichtschein, der da hineinfährt durch diese Posaune. Das sind natürlich alles nur Bilder. Und nur der Christian Rosenkreuz ist wach genug, um das mitzukriegen. Also das heißt, sein eigentliches Ich, sein geistiges, ist wach genug. Aber er hat seine drei Partner denken, fühlen wollen und damit werden drei Kollegen mit sozusagen. Aber das nimmt er unmittelbar geistig wahr, das lässt sich gar nicht in denken, fühlen wollen übersetzen irgendwo. Also die kriegen das nicht mit. Die kriegen zwar mit, dass die jetzt plötzlich zu leben anfangen, aber wie das wirklich zugegangen ist, das kriegt nur der Christian Rosenkreuz mit. Die glauben alle, dass das irgendwas mit den Flammen da zu tun hat. Und dabei ist es ein großer kosmischer Prozess eigentlich. Also das kommt von außen. Von außerhalb des physischen Leibes, wenn man will. Man kann sagen, der ganze Turm ist der physische Leib des Menschen, in dem sich das alles abspielt. Könnte man auch sagen. Ja, das ist so im Groben einmal.
Angezogen werden sie auch noch?
Ja, angezogen werden sie auch noch, also mit einem diamantenen Gewand, gerade zu einem kristallenen Gewand, das aber ganz leicht ist, also ganz weich ist. Widerspruch in sich selbst scheinbar, also im äußeren Sinn. Aber in Wahrheit nicht, weil gerade das Kristallin-Physische, diese Kristallform, die ist eigentlich das Gegenbild zum Ich. Der Kristall wird geformt durch die höchsten geistigen Kräfte. Das sind höhere geistige Kräfte, als die das zum Beispiel das Lebendige formen. Das Seelische ist noch von noch geringeren. Das Ich und das Mineralische, die gehören zusammen in Wahrheit. Das Kristall. Kristall.
Kristall.
Ja. Es ist im Deutschen,
unglaublich.
Ist es drinnen. Irgendwo. Ja. Also das Höchste, das wirklich Höchste, Weltschöpferische, das in dem Christus drinnen liegt, und das Ich ist ein Teil der Christuskraft im Grunde, oder im Ich wirkt die Christuskraft, das ist die, die fähig ist, bis ins kristalline Element hineinzuformen. Das ist die Auferstehung. Dass diese Kraft bis dorthin reicht. Jetzt in ganz kurzen Worten angedeutet. Ja, und mit diesen Erfahrungen, also kommen Sie jetzt jedenfalls heim wieder am 7. Tag mit den 12 Schiffen, werden eben vom König und der Königin, diesmal jetzt nur ein Paar, also es gibt ja nur mehr ein Paar jetzt, aus den drei Paaren ist ein Paar geworden. Auch das darf man nicht vergessen. Also es ist jetzt konzentriert die ganze Kraft irgendwo. Und der König erkennt auch, dass der Christian Rosenkreuz sein Vater ist. Naja, ihm hat er zu verdanken, dass er jetzt in der Form da ist, wie er jetzt in der erneuerten Gestalt da geschaffen wurde oben oder umgeschaffen wurde. Und der Christian Rosenkreuz ist der, der das im Wesentlichen vollbracht hat. Also der jedenfalls am weitesten bewusst bei diesem ganzen Prozess dabei war. Nachsatz gleich noch einmal, da alles ja Erlebnisse sind, die der Christian Rosenkreuz hat, sind ja auch seine ganzen Begleiter Teile seines Wesens. Also auch seine begleitenden Alchemisten sind Teile von ihm. Nicht wahr? Es sind nicht in Wahrheit ganz andere Personen, die da im Spiel sind, sondern es sind Teile seiner Person. Aber das, was wirklich das Ich, eben das Christian Rosenkreuz, das Zentrum ist, das ist eben fähig, diesen Prozess bis zuletzt zu verfolgen, also bis wirklich das Geistig-Seelische wirksam wird.
Und wer ist die Mutter, wenn der Rosenkreuz der Vater ist?
Ja, das wird zumindest nicht gesagt. Ja, ja. Naja, es ist. Schauen wir mal, weil es gibt ja jetzt noch ein großes Problem, gibt es ja noch zu lösen am 7. Tag für den Christian Rosenkreuz. Also, er hat jetzt diese erneuerten Kräfte, hat er bereits. Also, der neue König und die neue Königin ist da, aber als sie ankommen, kommen sie an. Etwa dort, wo das erste Tor ist, wenn ihr euch erinnert, zum Schloss musste der Christian Rosenkreuz sein erstes Tor passieren. Dann war noch ein ziemlich langer Weg, der links und rechts mit einer Mauer versehen war. Dann kam er zu einem zweiten Tor und von dem zweiten Tor ging es erst weiter zum eigentlichen Schloss. Dort war dann noch einmal ein Tor. Und dann war er erst drin. Und jedes Mal musste er was hergeben. Und er hatte ja klugerweise mitgenommen, als er sich auf die Reise gemacht hat am Karfreitag. Am Karfreitag bricht er ja auf. Brot. Das Brot hat er schon verwendet, um eine Taube zu füttern. Vielleicht erinnert ihr euch, da kam aber dann ein Rabe, der wollte der Taube das Brot wegnehmen und der Christian Rosenkreuz will den Raben verscheuchen und will schauen, dass die Taube wieder das Brot kriegt, wodurch er dann bereits einen bestimmten Weg gewählt hat. Da gab es ja doch eine Tafel mit im Grunde drei Wegen, die möglich sind. Und mit der Bedingung, aber wenn man einmal einen Weg beschritten hat, den muss man auch weitergehen. Also man kann nicht sagen, na, der gefällt mir nicht, ich probiere doch den anderen. Also man muss dabei bleiben und das geht auch gar nicht. Und indem er jetzt für die Taube das Brot zurückgewinnen will, ist aber sozusagen versehentlich
schon auf eben diesen längeren Weg gekommen, weil die drei gangbaren Wege waren, also es gibt einen kurzen, aber sehr gefährlichen Weg, es gibt einen langen Weg, der nicht so gefährlich ist, es besteht aber die Gefahr, dass man sich einfach verirrt und sein Ziel nicht findet. Und es gibt den Königsweg. Der ist also der breite, ganz breite Weg, aber mit der doch Warnung, den solle man nur gehen, wenn man wirklich sicher ist, dass man schon sehr, 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 sehr weit entwickelt ist. Dann kann man diesen königlichen Weg gehen. Und glücklicherweise sozusagen ist der Christian Rosenkreuz also auf den längeren Weg gekommen. Und den geht er eben weiter. Und dann kam er eben zu dem ersten Tor und musste dort abgeben, also das Brot hatte er nicht mehr, jetzt gab es nur noch Salz und Wasser. Und an den nächsten beiden Toren gibt er das jeweils dem Türhüter, dem Torhüter, dem Hüter der Schwelle oder den Hütern der Schwelle, könnte man sagen. Aber die sind nichts anderes als die Hüter, die stehen und dir den Einlass in die geistige Welt gewähren oder nicht gewähren. Also der erste ist der kleine Hüter, der Doppelgänger von mir aus, und dann geht es halt weiter Richtung großer Hüter. Und sie landen also jetzt mit den Schiffen in der Nähe des ersten Tores, also beim kleinen Hüter sozusagen, könnte man sagen, der eigentlich ein großer Astrologe ist, der dieses Tor bewachen muss. Und der übergibt dem König einen Brief mit einem Bittgesuch. Es ist nämlich so, dass dieser Türhüter ist verdonnert dazu, dort diese Tür zu behüten, also dort zur Wache zu halten. Er kann erst weg, wenn er dadurch erlöst wird, naja, dass ein anderer genau den gleichen Fehler begeht oder begangen hat, den er begangen hat, nämlich er wurde zum Hüter der Schwelle dort, zum kleinen Hüter, weil er sich verbotenerweise in das geheime Gemach der Venus geschlichen hat und dort halt die Decke aufgehoben hat und sie in ihrer reinen, nackten Gestalt sozusagen betrachtet hat.
Und das hat aber der Rosenkreuz auch gemacht.
Ja, genau, das ist der Punkt. Und die Geschichte geht jetzt nämlich so, er kann nur erlöst oder abgelöst von seiner Aufgabe werden, wenn ein anderer den gleichen Fehler begangen hat. Dann muss der seinen Platz einnehmen und der muss halt dann dort so lange wachen, bis wieder ein anderer kommt. Also jedenfalls...
Das ist ja fast bekannt,
die Geschichte, sicher. Ja, die Bilder sind ja immer sehr aus dem Leben gegriffen, also gerade da drinnen. Und jedenfalls der König liest dann den Brief, ist sofort sehr beunruhigt, eben weil er jetzt erfährt, aha, es hat jemand wieder dieses Gemach der Venus geöffnet und ist verbotenerweise da hineingegangen, aber man weiß noch nicht wer. Der Christian Rosenkreuz hat sich ja auch nicht an die große Glocke gehängt. Und er merkt aber, dass da irgendwas hat mit der Geschichte. Naja, jedenfalls, der Brief ist übergeben. Es geht dann zum Abendessen. Das ist sehr prunkvoll und sehr reichlich, das Abendessen. Und es wird dann ein Spiel gespielt, also König und Königin spielen ein schachähnliches Spiel, wo die Tugenden gegen die Laster antreten.
Schwarz gegen
Weiß. Ja, genau, so irgendwie. Also, und der Christian Rosenkreuz ist auch schon ein bisschen unruhig, weil die Geschichte mit dem Brief da, das beunruhigt ihn irgendwie. Na, jedenfalls nach dem Spiel gibt ihm der König den Brief zu lesen. Und da steht ihm jetzt genau drinnen alles, also dass der Türhüter also bittet, von seiner Aufgabe entbunden zu werden, weil er zur Kenntnis gekommen ist, dass ein anderer eben auch diesen Frevel begangen hat und der müsste jetzt den Platz übernehmen. Er wüsste aber noch nicht, wer das sei. Und darum bittet er den König auch, dass er am Abend bei dem Festmahl teilnehmen darf. Vielleicht kann er das herausfinden. Also sofern sich der halt nicht freiwillig meldet.
Sünder erkennen einander,
ganz genau. Und der Christian Rosenkreuz wird das liest, ist also auch ziemlich blass, wird er ziemlich blass und traut sich aber noch immer nicht, also das zu sagen, dass er das war. Und es ist nämlich so, also er probiert es einmal anders, sagen wir mal so, weil vor dem Abendessen war noch eines, den Alchemisten wurde ein Wunsch gewährt, ein erfüllbarer Wunsch. Jeder, weil sie also an dem Werk mitgearbeitet haben, jeder hat einen Wunsch frei sozusagen. Allerdings einen erfüllbaren. Das ist wichtig. Also ein erfüllbarer, es darf nicht also ein unerfüllbarer Wunsch sein. Und jedenfalls der Christian Rosenkreuz grübelt also noch einmal um die ganze Geschichte. Also er weiß noch immer nicht, soll ich das sagen, dass ich das war oder nicht. Weil er weiß jetzt, gut, dann bin ich dort der neue Türhüter und kann nicht weg. Wer bei dem Abendessen diesmal nicht dabei ist, ist der Cupido, der ja sonst immer sehr fleißig herumgeflattert ist. Der ist, wie man so hört, also deswegen nicht da, weil er mitbekommen hat, dass also das Gemach seiner Mutter frevelhaft geöffnet wurde und darüber ist er ziemlich verärgert und hat sich also zurückgezogen. Naja, die versammelten Alchemisten werden jetzt zum Ritter des Goldenen Steins geschlagen und sie müssen einen Schwur leisten, bestimmte Gebote einzuhalten. Und die lese ich euch jetzt einmal vor. Das wird also von den Knaben verlesen. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass jeder dieser Alchemisten hatte auch immer einen Knaben als Begleiter. Die Knaben, das ist immer das höhere Geistige, das aber noch nicht ganz das eigene ist irgendwo, also so wie die drei Knaben in der Zauberflöte. Knaben eben deswegen, weil letztlich ist das Geist selbst, Lebensgeist, Geist des Menschen, also unsere hohen geistigen Wesensglieder, die aber noch nicht so ganz wirklich unsere sind. Die müssen wir uns erst wirklich verdienen. Also die sind noch ganz jung, daher sind sie Knaben. Aber diese Knaben verlesen jetzt die Regeln. Nummer 1, römisch 1. Ihr Herrn Ritter sollt schwören, dass ihr euren Orden keinem Teufel oder Geist, sondern allein Gott, eurem Schöpfer und dessen Dienerin, der Natur jederzeit widmen wollt. Also das ist schon das Wichtigste. Gott, eurem Schöpfer und seiner Dienerin der Natur. Also das höchste Geistige und die eigentlich unterste Welt, wenn man so will. Ja, in gewisser Weise. Natürlich.
Also von den sichtbaren Reichen.
Von den sichtbaren Reichen. Ja. Weil man muss dazu sagen, die Natur oder die Erde überhaupt, wie wir sie aus dem Dante kennen, hat ja eben auch die Unterwelt da drinnen. Ja. Also es ist auch das Reich der Widersacher. Und dass sie etwas anderes auch ist ja eigentlich durch die Durchchristung. Weil aus dem ursprünglich Göttlichen ist die, gerade die Erde ja herausgefallen, dadurch, dass da die Widersacher sich angesiedelt haben im Unterirdischen. Bis zur Zeitenwende sozusagen sitzen die alleine dort drinnen. Also erst mit der Inkarnation des Christus ändert sich das, dass die Erde zurückgewonnen wird für das höhere Göttlich-Geistige. Also das ist ja das Interessante, also dass wir als Menschen mit der Erde eigentlich in einen Ort versetzt sind, der vom Geistigen abgefallen ist. Das drückt sich in der Genesis schon aus, erstens einmal überhaupt durch die Scheidung des Himmels und der Erde. Das hängt einerseits zusammen mit der Trennung der Erde von der Sonne, aber es hängt vor allem geistig auch damit zusammen, dass hier auf der Erde jetzt nicht mehr die vollen geistigen Kräfte da sind, sondern die haben sich abgetrennt. Die sind außen. Und was hier im Sechstagewerk im ersten Kapitel, also das sind die 7 Tage eigentlich, die wir gelesen haben, das ist ja das ganze erste Kapitel, kommt dort noch nicht so deutlich heraus, sondern erst im zweiten Kapitel mit dem Garten Eden. Weil dort kommt ja plötzlich heraus die Geschichte, da gibt es den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Da gibt es nicht nur den Baum des Lebens, das wäre ja in Ordnung, sondern es gibt den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und das ist das erste Mal, dass in der Bibel das Wort Böse erwähnt wird. Vorher gibt es das Böse sozusagen noch nicht wirklich, oder jedenfalls greift es noch nicht ein. Aber jetzt kommt es heraus und es stellt sich dann immer mehr heraus, die Erde ist eigentlich der Ort dafür, wo sich das abspielt. Und dass der Mensch sein freies Ich entwickeln kann, hängt aber gerade daran, dass er, man könnte sagen, genau im Zwischenbereich steht. Unter ihm ist die Macht der Widersacher. Und über ihm ist das eigentlich Göttliche und er steht genau dazwischen, zu keinem ganz gehörend. Also das heißt, es ist immer auf des Messers Schneide, wohin wende ich mich? Da hinunter oder da hinauf?
Und beides ist in ihm auch drinnen.
Beides ist in ihm auch drinnen. Und jetzt kommt aber noch dazu, der richtige Weg ist nicht der, einfach die Erde zu verlassen. Das wäre nämlich der luziferische Weg dann. Zu sagen, ja, hinauf ins Göttliche. Was geht mir das da unten an? Aber die ganze Erde mit Wohnsitz Widersacher wurde für den Menschen geschaffen, dass er da seine Freiheit entwickeln kann. Und da hat er seine primäre Aufgabe einmal. Die primäre Aufgabe hat er nicht da oben, sondern da unten.
Seine Aufgabe geht nur über Soziale.
Ja, ja.
Anderen Menschen.
Ganz genau. Ganz genau. Also das steckt einmal in dem ersten drinnen. Und das heißt auch, die Aufgabe besteht auch, seine Kräfte Gott zu weihen einerseits, aber auch der Natur. Also der Verwandlung der Erde letztlich.
Gibt es ja wieder den Satz, die Kunst ist die Dienerin der Natur.
Ja, ja, genau, das hatten wir auch. Das war schon am Anfang. Also die Kunst ist die Dienerin der Natur und dann die Natur ist die Tochter der Zeit. Also mit diesem Naturreich ist andererseits das alles auch in die Zeitlichkeit, in die Vergänglichkeit auch gefallen. Die Natur, die irdische Natur ist trotzdem auch das Vergängliche irgendwo. Damit kommt Tod und so weiter letztlich auch ins Spiel, diese ganzen Dinge. Und da steckt eigentlich unsere Aufgabe, aus dem Geistigen etwas zu holen, um das zu erlösen da unten. Aus eigenem Willen aber jetzt, das heißt aus dem eigenen Wollen des Menschen.
Aus der Freiheit
heraus, ja. Ja, ja, absolut. Aber dazu muss er natürlich sein Seelisches reinigen, wie es da beschrieben ist, oder verwandeln sogar. Verwandeln ist mehr als reinigen. Das haben wir, glaube ich, auch schon öfters besprochen. Wenn ich nur meinen Astralleib, jetzt sage ich mal, mein Seelisches reinige, dann hat das bei allen alten Einweihungen bedeutet, ja, ich lagere es irgendwie aus. Der Schmutz verschwindet sozusagen, nicht der seelische Schmutz. Und daher war tatsächlich zu bemerken, das ist ja die erschütternde Schilderung eigentlich in dem sogenannten fünften Evangelium von Steiner, wie er das bei den Essenern sieht, die ja eigentlich ein sehr hoher geistiger Orden war, aber was sie in ihren Reinigungsbestreben aus sich herausgesetzt haben, haben sie der umliegenden Bevölkerung aufgeladen in Wahrheit. Das heißt, in Wahrheit sinkt die seelisch in gewisser Weise herab dadurch oder hat mehr Schwierigkeiten mit dem. Sie bürden es denen auf. Weil in vorchristlicher Zeit, als das Ich noch nicht ganz da war, es noch nicht die Möglichkeit gab, diese negativen Kräfte auch aufzulösen. Das kann ich erst, wenn ich solche Kräfte wirklich aus dem Nichts schaffen oder ins Nichts auflösen kann. Diese Möglichkeit bestand bis zur Zeitenwende nicht. Also der erste irdische Eingeweihte, könnte man sagen, der da durchgeht, ist der auferweckte Lazarus. Das ist der erste, der durch den Christus eingeweiht wird. Noch nach der alten Methode fast, oder so halb, also mit dem Todesschlaf, der ja sogar beim Lazarus Johannes extrem lang dauert, also bis in den vierten Tag hinein, sodass die Martha, die Schwester vom Lazarus, sagt, Herr, er stinket schon, also er geht schon in Verwesung über. Also das heißt, es ist der Zustand, wo man normal aus diesem todesartigen Schlaf nicht mehr erweckt werden kann. Und trotzdem gelingt es dem Christus, ihn noch aufzuwecken. Und der Unterschied zur alten Einweihung war aber natürlich der, dass der Lazarus nicht durch eine Zwölfheit von Priestern überhaupt erst in diesen Zustand versetzt wurde, sondern dass er aus dem intensiven Miterleben des Christus selbst in diesen Zustand verfallen ist. Also hineinkommen konnte er sozusagen durch sich selbst, indem er einfach so stark sich mit dem Christus verbunden gefühlt hat. Und auferweckt musste er aber dann durch ihn werden. Eben auch nicht durch eine Zwölfheit von Priestern, sondern durch den Christus. Und das heißt, es ist der erste Eingeweihte, der diesen neuen Weg gehen kann. Jetzt erinnert ihr euch ja vielleicht noch, als wer dieser Lazarus Johannes wiedergeboren wird. Nämlich genau der, um den es da geht. Nicht wahr? Christian Rosenkreuz. Der steckt dahinter. Das ist ja das Wesentliche. Darum ist er so ein großer Eingeweihter. Nicht wahr? Mit den ganzen Zwischenstufen, die es dann noch gab, die wir besprochen haben. Und darum kann er auch diese neue Einweihung so intensiv schildern. Weil er als erster eigentlich einen dem vergleichbaren inneren Weg durchgemacht hat. Also das heißt, hier ist die Reinigung nicht die, dass das negativ-seelische irgendwo, was noch da ist, das würde sonst da irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo hinausgeschüttet werden.
irgendwo in die Umwelt. Da wird es innerlich verwandelt. Und gerade aus diesem verwandelten Negativen wird der neue, ja, man kann fast sagen, Auferstehungsleib geschaffen. Also bis ins Physische hinein. Das ist also was ganz anderes, als es früher gab.
Also der Christian Rosenkreuz ist der, der sich durchzieht, diese wirklich christliche Einweihung zu tragen, die fähig ist, negatives Seelisches wirklich aufzulösen bzw. völlig zu verwandeln in etwas Gutes. Und nicht bloß Katharsis zu betreiben im alten Sinn, sprich Auslagerung dieser Seelenkräfte, dieser negativen. Weil das war das große Problem, also das, und zwar ein wirklich drängendes Problem, weil je weiter die Entwicklung geht, je mehr Menschen da sind, die so einen Einweihungsweg gehen, aber ihn so gehen, dass sie das negative Seelische nur auslagern, umso mehr stoßen sie eigentlich die umliegende Welt hinunter in Wahrheit, um selber höher zu steigen. Ich meine, sie haben es nicht aus Egoismus gemacht, durchaus nicht, weil sie konnten nicht anders. Es gab keine andere Möglichkeit, das war halt die Tragik. Und gegen die Zeitenwende zu, war das bereits in einem sehr kritischen Zustand. Weil dadurch bahnt sich ja immer mehr eine Verdunkelung dieser ganzen Erdenwelt. Ob ein paar steigen höher und der Rest wird dunkler. Weil man muss sogar, müsste sogar weiter sagen, diese ausgelagerten Kräfte, indem sie ja gefundenes Fressen auch für die Widersacher sind, werden sogar noch schlechter, als sie waren, als sie sozusagen noch in diesen Eingeweihten drinnen waren, mit ihnen verbunden waren. Also, weil der Eingeweihte doch gewisse Möglichkeiten hatte, die Widersacher abzuhalten. Aber jetzt werden diese Kräfte von den Widersachern ganz stark ergriffen.
Weil geraubt,
ja. Geraubt. Und damit werden
sie. Das heißt, so geraubt.
Naja, oder benutzt, missbraucht, könnte man sagen. Das heißt, missbraucht.
Geraubt, bearbeitet und dann als Material, ja, auf die anderen Menschen reingesetzt.
Ja, es ist.
Ja, aber sie wurden nicht geraubt. Sie sind ausgetrieben.
Ja.
Verstehst du? Sie sind ja aus. Und dadurch sind sie ja noch ärger geworden, haben sie auf die anderen Menschen gestürzt.
Ja, genau. Und eben aber ergriffen, insofern passt es irgendwie schon, also dass die Widersacher einen stärkeren Zugriff haben, nicht wahr? Weil wenn dieselben Kräfte jetzt in einem nicht eingeweihten Menschen vorhanden sind, der kann den Widersachern noch weniger Parole bieten. Weil der Eingeweihte, der war so stark, dass er diese Kräfte wegstoßen konnte, sozusagen, ja, bis zu einem gewissen Grad. Beim Durchschnittsmenschen ist das eben nicht der Fall. Und da haben jetzt die Widersacher Zugriff und einen viel stärkeren Zugriff als bei dem Eingeweihten, der diesen Weg geht. Und das heißt, innerhalb kürzester Zeit werden diese Kräfte noch schlechter. Also das heißt, damit drohte wirklich eine Verdunkelung, eine seelisch-geistige Verdunkelung der Erde. Ganz stark.
Ist das wie Nahrung für diese negativen Kräfte?
Es ist, ja, absolut.
Und dadurch
werden
die stärker.
Dadurch werden sie stärker,
so,
ja.
Dadurch,
ja, dadurch werden sie stärker. Also das heißt, es kommt noch dazu, sie sind nicht nur eins zu eins ausgelagert, sondern sie werden noch stärker.
Eben.
Sie werden noch stärker.
Ja.
Und jetzt stelle man sich vor, es ist ja schon eine ganz schöne Entwicklungszeit vergangen, seit die Menschen auf Erden sind, und es gab immer Eingeweihte, die genau das machen mussten, weil es gar nicht anders ging. Und in Wahrheit hat also dieser Prozess zwar einerseits das helle Licht gehabt der Eingeweihten, die vorangegangen sind, sonst wäre die Entwicklung überhaupt nicht weitergegangen, aber zugleich entsteht ein ganz dunkler Bodensatz, immer mehr. Das ist die Problematik. Und die ist erst an der Zeitenwende unterbrochen worden. Und eben der Erste, der diesen neuen Weg gehen kann, ist eben dieser Lazarus Johannes.
Und Johannes, ist das der Johannes der Täufer oder Evangelist?
Der Evangelist.
Ja.
Wobei natürlich die Geschichte noch komplizierter ist. Da gibt es ja diesen berühmten, die letzte Ansprache von Rudolf Steiner. Also die letzte öffentliche Vortrag eben über die Reinkarnationsreihe mit Johannes. Also mit Johannes dem Täufer, dann im Novalis und so, also Raphael Novalis und so weiter. Und da spricht er plötzlich vom Johannes dem Evangelisten. Wie ist das? Die Zuhörer, einige haben das vielleicht gar nicht gleich mitgewirkt. Andere haben sich gedacht, er hat sich versprochen irgendwo, er war ja da schon sehr schwer von seiner Krankheit gezeichnet. Also ziemliche Verwirrung. Weil bis jetzt war immer die Reihe Elias, Johannes der Täufer, so steht es ja auch in der Bibel drinnen. Weil zuerst muss der Elias wiederkommen, dann kann der Christus kommen. Und wo der Christus sagt, naja, ist ja schon wieder gekommen, und dann verstehen die Jünger erst, dass der Johannes der Täufer gemeint ist. Und Steiner sagt ja ihm dann, dass der wiedergeboren wird als Raphael und dann als Novalis.
Ja.
Und eben bei dieser letzten Ansprache steht aber plötzlich statt Johannes dem Täufer, Johannes der Evangelist, sagt er. Das einzige Mal.
Das war jetzt diese Strömung.
Ja, genau. Da gibt es nämlich jetzt, man kann geradezu sagen, eine Durchkreuzung. Weil die Strömung, nämlich die Strömung Elias, Johannes der Täufer, Raphael, Novalis, ist eine Strömung, die mit der Abelströmung zu tun hat. Während der Lazarus, Johannes, Christian Rosenkreuz mit der Kainsströmung zu tun hat. Und jetzt kommt es zu der großen Durchkreuzung. Weil was passiert? Johannes der Täufer wird enthauptet. Das Ich des Johannes des Täufers, das sowieso also eine gewisse, so stark war, dass es eigentlich also über eine größere Gruppe sehr leicht wirken konnte, einerseits und zweitens aber nicht so stark im Irdischen verankert war. Wie die Abelströmung heute ist, die Abelströmung ist nicht so, die ist mehr nach oben orientiert und die Erdenwelt, die Früchte der Erde, das ist nicht so ganz die Geschichte. Sie hüten das, was Gott gegeben hat und aber sie arbeiten nicht die Erde um. Also der Johannes der Täufer gehört dieser Strömung an. Der Lazarus Johannes ist aber der wiedergeborene Hiram Abiff, das ist der Tempelbaumeister vom Salomonischen Tempel. Also den der Salomon gerufen hat, um den Tempel zu bauen. Und in der Tempellegende wird das ganz deutlich geschildert, dass der aus dem Kainsgeschlecht kommt. Sogar wie dieses Werk da mit dem Guss des ehernen Meeres, wie das zu scheitern droht, stürzt er sich ja hinein in diese feurige Masse, ist natürlich wieder nur Imagination, und fährt hinab ins Unterirdische, zum Mittelpunkt der Erde.
Genau, zum Kain.
Zum Kain,
genau.
Zum Kain hinunter. Und aber etwas anderes als beim Dante trifft er dort den Kain in einem Zustand vor dem Brudermord. Also in dem Unschuldszustand sozusagen. Das ist interessant. Das ist interessant. Das ist auf dem halben Weg so etwa dort, Und beim Dante die Stadt dies ist, würde ich sagen, müsste es sein, da trifft er zuerst den Dubalkain, auch sein Vorfahren, und der sagt, na, du musst dem weiter hinunter, und da trifft er dann wirklich den Kain im noch unschuldigen Zustand. Oder im schuldbefreiten Zustand, wie auch immer.
Dante jetzt?
Nein, der dieser Hiram Abiff, der Tempelbaumeister.
Ja.
Der Tempelbaumeister des Salomonischen Tempels. Der gehört der Kainsströmung an. Den Dante habe ich nur hineingebracht, weil das ähnlich ist, weil auch dort ist ja der Kain ganz unten. Und eben dieser Hiram Abiff, der wird wiedergeboren als der Lazarus. Der Lazarus ist der Schüler des Christus, wenn man so will. Fällt dann, weil er sich so intensiv mit dem Christus verbindet, kommt in einen Einweihungszustand hinein, der noch der alten Einweihung gleicht, also der noch in diese Todesstarre führt, in diesen Fast-Tod-Zustand, den man normalerweise 3 Tage durchhalten kann maximal. Und der wird jetzt ausgereizt bis zum letzten Moment. Das wird in der Bibel so deutlich angedeutet, weil man kommt ganz aufgeregt zum Christus, der Lazarus ist todkrank, hört man zuerst, und dann er ist gestorben und sozusagen kannst nichts machen, und wer sagt, in aller Gemütsruhe, na, heute gehen wir noch nicht. Also er wartet ganz in aller Ruhe bis zum vierten Tag eben, und dann kommt man ihm schön entgegen, her, er stinkt schon. Also eigentlich ist die Zeit vorbei, wo noch irgendwo möglich sein könnte eine Auferweckung. Und der Christus kann das aber eben natürlich abschätzen, einfach den Moment, und er reizt es sozusagen wirklich bis zur letzten Sekunde, kann man sagen, aus, wo es noch möglich ist. Damit hat dieser Lazarus, der jetzt eingeweiht wird dadurch, die größtmöglichste Erfahrung, die man auf diesem alten Einweihungsweg bekommen kann. Also indem man durch diesen todesendlichen Zustand geht. Weil was wollte man damit bezwecken? Ich meine, man wollte bezwecken, dass man schon während des Lebens, aber in diesem fast toten Zustand, so weit wie möglich in das Reich der Toten hineinkommt. Also ins nachtodliche Leben, in die geistige Welt eben hineinkommt. Weil je näher ich am wirklichen Tod bin, desto eher leuchtet das auf, weil sonst habe ich einmal das Lebenspanorama und diese ganzen Geschichten, das erlebt man. Das ist aber für die Einweihung gar nicht so besonders interessant. Weil was interessiert jetzt die Priesterschaft, dass der sein Lebenspanorama hat? Das ist für sein Schicksal sehr interessant, aber das war nicht das Eigentliche, was die Priester wissen wollten, sondern danach. Was kommt dann? Vor allem, weil dort dann bereits Begegnungen mit anderen Toten stattfinden, von denen Impulse kommen, die etwas aus der geistigen Welt vermitteln können, was der mitnimmt und im Aufwachen aus dem Einweihungsschlaf das schildern kann. Und das waren eigentlich immer Dinge, weil das ja noch sehr erdnahe Tote sind, die diese Impulse gegeben haben, die fürs Erdenleben wichtig sind. Weil Menschen, die hier im Erdenleben sich mit der Verwandlung der Erde und diesen Dingen beschäftigen, die nehmen diese Gedanken, diese Ideen mit nach dem Tod, und dort reifen sie erst aus. Dort sind sie eigentlich erst wirklich ausgereift. Also das heißt, hier im Leben kann es immer nur bis zu einem gewissen Grad, und dann fällt gerade das Entscheidende noch. Das heißt, wenn es wirklich gelingt, dann Ideen hereinzubringen, die auch wirklich umsetzbar sind, die funktionieren, die wirklich gut sind, dann ist immer Inspiration von Toten dabei. Weil wir schaffen das gar nicht auf Erden. Nur, wie hole ich sie herein? Und in der vorchristlichen Zeit gab es eben genau diese Möglichkeit, durch diesen Todesschlaf über die Grenze zu gehen. Und der Christus reizt es mit dem Lazarus eben wirklich so weit auf, bis zum letzten Moment, wann Gott nur zurückholen könnte. Und am fünften Tag hätte ihn auch der Christus nicht mehr aufwecken können, weil dann ist vorbei. Aber was er konnte eben, ist genau den Moment sehen, wann ich ihn wecken muss. Und diese Erfahrungen nimmt er jetzt herein, das ist einmal das Erste. Und er hat sich jetzt mit einem ganz besonderen Toten, mit einem ganz besonderen Toten verbunden, nämlich mit dem, der kurz zuvor geköpft, enthauptet wurde, nämlich mit dem Johannes, dem Täufer. Und daher trägt er ab diesem Zeitpunkt den Einweihungsnamen Johannes, nach dem Johannes, dem Täufer, mit dem er nämlich jetzt tatsächlich in innigster Verbindung steht. In so inniger Verbindung, dass es eigentlich so ist, als würde der Johannes der Täufer durch den Lazarus weiterhin hier auf Erden wirken. Das ist die ganz starke Verbindung, die jetzt da ist. Also man kann fast sagen, in dem auferweckten Lazarus, der sich jetzt Johannes nennt oder Johannes genannt wird, ist immer der Täufer mit da und wirklich da sozusagen.
Der inspiriert ihn.
Der inspiriert ihn, aber die Inspiration ist so unmittelbar da. Also es ist fast so, als wäre er noch in oder durch ihn inkarniert. So eng ist die Verbindung. Und das hat sich aber auch vorbereitet, schon wenn direkt nach der Enthauptung des Johannes, das schildert Rudolf Steiner sehr deutlich und da sieht man, wie das langsam sich ankündigt, wird der Johannes der Täufer so eine Art Gruppenseele der 12 Apostel. Das heißt, er wirkt durch die Gemeinschaft der 12 Apostel. So wie eigentlich auch der Christus durch die Gemeinschaft der 12 Apostel gewirkt hat. Durch diesen Kernkreis, wo es so weit ging, dass die Leute draußen nicht wussten, welcher jetzt der 13. der Christus ist. Ja. Weil es konnte ein anderer von den Aposteln, durch ihn konnte der Christus sprechen und dann sprach auch wirklich der Christus durch ihn. Und nur so erklärt sie ja auch, dass man dann den Judas braucht als Verräter, dass er sagt, der ist es. Der ist es wirklich. Weil sonst hätte es einer von denen sein können. Man wusste es nicht. Und selbst das wäre nicht möglich gewesen, jetzt alle 12 oder 13 eigentlich hinzurichten. Das hätten die Juden nicht zusammengebracht. Das hätten sie beim Pilatus nicht mehr rechtfertigen können, weil der musste ja schließlich seine Zustimmung geben. Also sie mussten genau schon wissen, der ist es. Naja, jedenfalls wird der Johannes der Täufer der Gruppengeist der 12 Apostel. Im Zuge der Entwicklung kommt es ja dann zur Verklärung des Christus auf dem Berg Tabor. Da sind nicht alle 12 Apostel dabei, sondern da sind nur 3 dabei. Da sind dabei der Petrus, ein gewisser Johannes, das aber nicht unser Johannes ist, das ist jetzt das nächste Geheimnis, und der Jakobus. Das waren also immer schon die fortgeschrittensten, könnte man sagen, also der engere Kreis, also das heißt der Kreis der 12 Apostel, der ohnehin schon eine sehr starke Elite ist, wenn man so will, weil es gab ja noch wesentlich mehr Anhänger, aber das ist schon eine gewisse Elite, aber innerhalb der gibt es noch den Dreierkreis von eben Petrus, Johannes und Jakobus. Aber der Johannes ist nicht der auferweckte Lazarus, nicht der spätere Evangelienschreiber. Sondern das ist der Johannes Zebedäus, also von den Zebedäus-Brüdern. Und also das heißt, die Geschichte ist relativ kompliziert. Und jetzt auf diese Dreiergruppe, Petrus, Johannes, Jakobus, engt sich jetzt diese Gruppenseele des Johannes des Täufers ein. Das heißt, er verbindet sich jetzt ganz besonders mit den Dreien. Zuerst ist er mit allen 12 verbunden, jetzt mit diesen Dreien. Also die Wirkung verdichtet sich in gewisser Weise. individualisiert sich dadurch noch stärker. Also, und individualisieren heißt immer, ich habe stärkere Möglichkeiten, ins Irdische einzugreifen. Eine Gruppenseele kann durch die Gemeinschaft nicht so gezielt agieren, sozusagen, wie wenn ein Ich oder ein geistiges Wesen durch ein einziges Wesen wirkt. Also wenn wir bei uns zum Beispiel, wir sind als Mensch frei, weil unser Gruppen-Ich ist unser eigenes Ich im Grunde. Wir sind unsere eigene Gruppe, jeder für sich. Natürlich zusätzlich auch ins Menschheits-Ich und so weiter eingebunden, aber wir haben eben auch unser individuelles Ich wirklich da auf Erden. Das schwebt nicht drüber. Weil das Gruppen-Ich, das drüber schwebt, kann nicht hier auf Erden frei agieren. Das,
ja, das kann auch vorkriegen. Eben. Auch heute noch.
Ja, natürlich. Natürlich. Aber das heißt, je kleiner der Kreis wird, desto mehr ist die Gruppenseele da auf Erden. Ist übrigens eine interessante, nur so als Anregung, darüber mal nachzudenken, wie ist das beispielsweise mit einer Tierart, die ausstirbt, die im Aussterben ist. Tiere haben eine Gruppenseele. Wie ist das, wenn das immer weniger Exemplare werden? Was bedeutet das für die Gruppenseele? Ich gebe jetzt keine Antwort dazu, aber ist wert, darüber zu meditieren einmal. Was bedeutet das, wenn eine Tierart plötzlich nur mehr 2-3 Exemplare da sind, zum Schluss vielleicht nur mehr eines? Wo ist dann die Gruppenseele? Nicht wahr? Sie ist jedenfalls nur mehr konzentriert auf ein irdisches Exemplar. Und das bedeutet etwas. Na, jedenfalls da beim Lazarus Johannes engt sich dann zum Schluss eben bei dieser Auferweckung des Lazarus noch einmal ein, und der Johannes der Täufer verbindet sich jetzt mit diesem Einzigen, mit dem Johannes, der sich jetzt dann Johannes nennt ab dem Zeitpunkt. Das ist also nicht der Johannes, Petrus, Jakobus, Johannes, sondern es ist der Lazarus jetzt. Mit dem verbindet er sich jetzt. Und das heißt, mit dem ist er einzig verbunden, und damit ist das also eine sehr intensive, sehr innige Verbindung. Und Rudolf Steiner sagt dann später einmal auch, weil er natürlich angesprochen wurde, wieso sprichst du jetzt auf einmal vom Johannes dem Evangelisten, sonst war das immer Johannes der Täufer, was steckt denn dahinter? Hast du einfach versprochen, sozusagen, oder was ist da los? Und da hat er dann dieses Geheimnis aufgeklärt, allerdings eben nicht mehr in einem öffentlichen Vortrag, sondern halt im Gespräch, und da kam dann heraus, ja, damit stand aber jetzt vor dem Christus im Grunde ein wirklich vollständiger Mensch, der vom physischen Leib bis hinauf zum Geist des Menschen reicht. Weil das war eben, ich meine, wir verbinden uns ja mit unseren geistigen Wesensgliedern, auch wenn es noch nicht ganz unsere sind, wenn wir im Tod hinübergehen. Da sind wir ja nicht mit den physischen Wesensgliedern und so und auch nicht mit dem Ätherleib verbunden, sondern mit den höheren. Wobei das auch noch komplizierter ist in Wahrheit, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Aber jedenfalls, indem die beiden so eng miteinander verbunden sind, steht plötzlich ein Mensch vor dem Christus nach dieser Einweihung, nach der Auferweckung des Lazarus, der vom physischen Leib bis hinauf zum Geist des Menschen reicht. Dem alle 7 oder 9 Wesensglieder vorhanden sind in gewisser Weise. Und zwar voll vorhanden sind. Und das heißt, eine Art Vorwegnahme eines Zukunftszustandes, den der Mensch eigentlich ja erst am Ende, nicht nur der Erdentwicklung, sondern dieser ganzen planetarischen Entwicklung, also im Vulkanzustand, erreichen wird. Und das ist also das Besondere an diesem auferweckten Lazarus Johannes. Und der geht eben dann als Christian Rosenkreuz weiter. Noch Zwischenstationen, also die wir auch kennengelernt haben. Und weil die Geschichte mit Flora und Blanche Flur, was wir da gehört haben, das die Märchen und was Ähnliche gibt und wo aber ein realer Kern irgendwo dahinter steckt. Und das mündet dann da hinein. Also so viel immer noch zu dem Punkt 1, der Artikel, also dieser Gebote, halt, die einhalten müssen, diese Ritter des Goldenen Steins. Also wir sind auf das Thema jetzt gekommen, weil wir gesprochen haben, sie dürfen nur allein Gott dienen oder dessen Dienerin der Natur. Also der Mensch steht dazwischen, er dient den beiden. Und der Natur eben insofern vor allem, also das ganze Dunkle da hilft zu überwinden. Dass eben mit der Erde notwendig verbunden ist, als Ort der Freiheit. Weil sonst wäre es nicht der Ort der Freiheit. Wenn da unten reine Engel nur wären, dann hätten wir die Freiheit nicht entwickeln können. Dann wären wir eben im Himmel irgendwo, aber halt als unfreies Glied. Und ja, dass zu dem Ganzen auch eben die Reinigung dazugehört, und zwar nicht nur die Reinigung, sondern die Verwandlung, wie wir es jetzt besprochen haben, das ist Teil des Punkt 2, das da so, römisch 2, ist dadurch angedeutet, dass es heißt, dass ihr alle Hurerei, Unzucht und Unreinheit verabscheut und mit solchen Lastern euren Orden nicht beflecken wollt. Das ist also der Punkt 2. Punkt römisch 3, dass ihr mit euren Gaben jedem, der ihrer wert und bedürftig ist, zu Hilfe kommen wollt. Also, was sie geistig entwickeln, ist als Gabe gedacht für andere, als Hilfestellung für andere. Na, das ist in Wahrheit selbstverständlich, es ist auch gar nicht ein moralisches Gebot in dem Sinn. Es klingt jetzt ein bisschen wie Moralregeln, aber es ist das Naturgesetz des Geistes. Der Geist ist nur dort, wo er sich verschenkt. Er kann nicht anders. Und wenn ich gegen dieses Gebot verstoße, heißt das nichts anderes, als dass der Geist in mir nicht rege ist. Weil der Geist ist eine schöpferische Quelle. Das heißt, aus der sprudelt etwas heraus. Eine Quelle kann nicht sagen, na, aber ich gebe das nicht her. Dann ist es keine Quelle mehr, dann gibt es kein Quellenwunder. Wenn die Quelle nichts hergibt, dann ist sie keine Quelle. Dann ist sie ein Abfluss vielleicht oder irgendwas. Aber also, das heißt, dieses Moral, das ist kein Moralgebot, weil irgendwer gesagt hat, ja, sei brav, sei nur für die anderen da. Das funktioniert dann eh nie, aber weil das am meisten predigen, tun sie am wenigsten. Es heißt nichts anderes, wenn der Geist rege ist, ist das Tatsache einfach. Es geht nicht anders. Und wenn das nicht gegeben ist, ist der Geist halt nicht da. Nicht wirklich. Es ist ganz simpel im Grunde. Also in dem Maße, in dem ich Geist in mir rege mache, ist diese Selbstlosigkeit, wenn man es so nennt. Aber gerade diese Selbstlosigkeit macht ja das Selbst immer reicher. Weil das Interessante an der geistigen Quelle ist ja, dass sie immer mächtiger wird, je mehr sie, also je mehr sie sich verausgabt einfach. Also der Strom wird immer stärker. Je mehr sie verschenkt, desto mehr ist da, was sie geben kann. Also das ist auch das Geistige, macht daher auch eine Entwicklung durch, indem das Geistige sich verschenkt in die Schöpfung, an die Schöpfung, die ganze Schöpfung herausbringt aus sich, umso reicher wird sie an Schöpferkraft. Das heißt, es ist durchaus ein Entwicklungsprozess, den das Geistige durchmacht. Wie ein Künstler, je mehr Werke er schafft und ausprobiert, umso mehr Fähigkeiten entwickelt er. Und das macht sein Werk immer reicher, vom künstlerischen Gehalt her, vom künstlerischen Ausdruck her, von seiner künstlerischen Fähigkeit her. Und daher ist es im Grunde diese dritte Regel auch nichts anderes als eine Beschreibung einer Tatsache. Wenn der Geist sprudelt, ist das genau der Fall. Ihr könnt eure Gaben nur weitergeben. Der vierte, Römisch 4, dass ihr solche Ehre nicht zu verwenden begehrt, um in der Welt Macht und hohes Ansehen zu erwerben. Also, es können solche geistigen Kräfte sprudeln, und ich kann sie trotzdem missbrauchen, indem ich sozusagen den Geist, den ich verschenke, den anderen aufdränge. Dann übe ich Macht aus. Mit der besten Gesinnung, das ist das, was wir irgendwo am Anfang gesagt haben, die größten Gräueltaten sind im Namen der höchsten Ideale passiert. Etwa nach dem Motto, und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Also, aus dem besten Wollen heraus, das ist es ja nicht, wahr? Nicht weil dem was Böses will, aber fixiert sich doch endlich ein, dass das das Gute ist. Und das heißt also nicht, Macht auszuüben. Es ist eine Gabe, die verschenkt wird. Ob sie angenommen wird, muss man den anderen überlassen. Also man darf sie ihnen nicht aufzwingen, auch nicht mit Tricks, sozusagen. Das ist sogar nicht mehr noch der schlimmere Zwang, so, dass man den Menschen was aufzwingt, ohne dass sie es merken.
Aber die Verführung ist immer und überall.
Ja, natürlich. Natürlich. Also allen helfen zu wollen, zu erkennen, da ist ein Mensch, der ein Bedürfnis hat, der etwas bedarf. Im allerweitesten Sinn kann es ja vieles sein. Ich kann ihm vielleicht geistig eine Anregung geben, aber ich zwinge sie ihm nicht auf. Das muss schon in der ganzen Art liegen, wie ich es tue. Selbst in der Überzeugungsarbeit. Der gute alte Philosoph der Fichte, der Johann Gottlieb Fichte, hat eine Schrift geschrieben, die hat so in etwa den Titel oder den Untertitel eine Schrift, um das Publikum zum Verstehen zu zwingen. Es ist gut gemeint, aber das heißt, selbst wenn ich irgendeine Schrift verfasse und der Text ist so, dass er eigentlich die Menschen zwingt, nur das kann es sein und nicht den Freiraum lässt, es selber nachzuvollziehen, zu bejahen oder zu verneinen, sondern wo das einfach suggestiv wird und den Eindruck erweckt, das ist die einzige Möglichkeit. Tu das und du wirst glücklich, sozusagen. Dann sind das die fatalsten Mittel. Es sind die Dinge, die am schädlichsten eigentlich sind. Obwohl das, was drinnen gesagt ist, eigentlich gut ist und richtig ist, aber wenn es in einer Art gesagt wird, die den anderen zwingt, ihm seine Freiheit einengt, wird es alleine dadurch schon schlecht.
Ja, er müsste es einsehen.
Ja, er muss es einsehen.
Dass man selber will und sagt, du hast recht. Und es geht immer Licht auf und er will es dann selber voneinander. Das hofft man.
Ne? Auf das muss man hoffen, genau. Auf das aber muss man hoffen, dass er es einsehen will.
Ja.
Aber es gibt ja auch diese Veranlagung, dass man sich das aufzwingen will. Es gibt also auch den Charakter, der sagt, ich will das aufnehmen und Das ist dann eigentlich der Zwang von der Person.
Ja, auch. Ja, ja, natürlich. Das stimmt schon. Ich meine, es sind ja viele Menschen heute, weil wie soll ich sagen, das so ganz bewusst ist heute das geistig Schöpferische ist ja nicht in so vielen Menschen heute so ganz präsent. Bewusst präsent. Also das liegt daran, weil wir einfach in einer Phase sind, wo alte instinktive Kräfte absterben und die neuen noch nicht ganz da sind. Zum Beispiel im Künstlerischen oder so. Viele Künstler in der Vergangenheit waren Genies einfach. Aber der hätte nicht sagen können, wieso und warum. Er hatte Begnadung. Natürlich hat das auch seine Ursache in früheren Inkarnationen und so weiter, ist klar. Aber jetzt in der Inkarnation bringt er es als Anlage mit und verfügt nicht frei darüber in Wahrheit. Sondern es kommt, er weiß nicht wie, es ist halt da. Und wenn es nimmer kommt, ist es nimmer da, dann kann er es auch nicht ändern. Es liegt nicht in seiner Freiheit, es hereinzuholen oder hereinzubitten, sagen wir so, sondern es überfällt ihn einfach. Und die neue Art ist aber, dass das aus der Freiheit kommt. Und da muss es eine Zwischenstufe geben, wo die alten Kräfte verschwinden. Die kann man nämlich nicht überschwindeln. Das ist das Problem, weil die kommen aus einer ganz anderen Quelle in Wahrheit. Oder die Quelle ist vielleicht falsch, aber auf einen ganz anderen Weg, nämlich die alten Begabungen kommen über die Weisheit des Körperlichen eigentlich, also der unteren Wesensglieder. Weil da liegt die unheimliche Weisheit drin, die größte Weisheit liegt im physischen Leib. Ja. Weil im Astralleib ist nicht so viel Weisheit. Und das Ich ist sowieso das kleine Baby, das noch sich überhaupt nicht auskennt in der Welt. Nur dieses kleine Baby soll jetzt die Führung übernehmen und soll selber laufen lernen. Und das heißt, es muss aufgeben, diese riesengroße Weisheit, die zum Beispiel im physischen Leib drinnen liegt. Das heißt, im Instinktiven. Das Instinktive ist die Weisheit des physischen Leibes in Wahrheit. Ja? Die Weisheit der Tiere, die Instinkte der Tiere, die liegen im ganzen physischen Bau drinnen. Das steckt bis ins Physische drinnen. Darum ist es ja so blöd, also den Gegensatz von Geist und Materie oder physischem und geistigen, so, das so als Polarität, ich meine, die höchste Weisheit steckt im Physischen drinnen. Das ist meisterhaft, was bis in die kleinste Zelle da hinein passiert. Nur bewusst kriege ich davon nichts mit. Wer von uns weiß, was sie in der kleinsten Zelle tut? Keine Ahnung. Höchste Weisheit ist drin. Wenn man ein Bruchstück davon bewusst mitkriegt, dann wäre man, weiß ich nicht wo, also hätte man Weisheit, die alle jetzige milliardenfach übertrifft. Haben wir aber nicht. Aber die Genies, die begabten Künstler, Mathematiker, sonstiges, im alten Sinn haben es, weil einfach ein Zipfel von dem Weisheit von da unten kommt. Die neue Weisheit kommt aber direkt aus dem Geistigen. Das eigentlich Schöpferische. Weil da ist sozusagen immer noch auf dem Umweg. Also die göttliche Kraft hat letztlich das Physische geschaffen, von dem steigt es wieder auf. Und der Zipfel davon kriege ich als Genie. Das neue Genie oder der neue schöpferische Künstler holt es direkt aus der Quelle. Direkt. Weil das Ich mit der Quelle eigentlich identisch ist, ja. Oder ein Teil davon ist.
Aber nehmen halt, jetzt ist es eine komische Frage, aber ja. Ich muss es sagen, ist es heutzutage aber nicht eher so, jetzt wäre ganz nüchtern, dass sie sich die Weisheit heute aus dem Computer holen?
Ja.
Nicht mehr aus diesem lebendigen.
Ja, ja, eben, aber darum stirbt das eigentlich, darum sterben die alten Begabungen ab. Ja. Darum sterben die alten Begabungen ab und das muss auch so sein, weil sonst überdecken die immer das kleine Funkel, das da reinkommt. Ich meine, wir sind jetzt in dieser Zwischenphase und zweifellos diese ganze technische Entwicklung, die höchst arimanisch ist, hat natürlich, wenn man es jetzt im großen Zusammenhang sieht, schon auch einen Sinn, indem sie alte Kräfte ausradiert. Die Frage ist nur, schaffe ich Bedingungen, dass die Neuen hereinkommen? Das ist die Frage. Dazu muss ich ein entsprechendes Gegengewicht schaffen. Aber die helfen einmal, die alten Anlagen auszuradieren. Bis ins Physische hinein. Ich meine, das geht bis in die Vererbungsströmung hinein.
Ich würde das, was im Computer, im Internet drin steht, nicht als Weisheit bezeichnen. Aber dass natürlich das Arimanische eine sehr große Weisheit hat, ja, aber eben eine Arimanische.
Es ist diese überragende arimanische Intelligenz, die aber eigentlich, was heißt eigentlich, die nicht schöpferisch ist.
Die
nur besticht durch dieses unheimliche Kombinationsvermögen und dadurch den Schein des Schöpferischen erzeugen kann, sehr wohl. Weil das kann so viel kombinieren. Und ich meine, es gibt heute Malprogramme, die können Gemälde malen im Stil eines alten Meisters. Und zwar nicht einfach nur kopieren, das wäre ja nur einfach, sondern sie malen ein völlig neues Motiv im Stil von Rembrandt zum Beispiel, sodass Experten es nicht unterscheiden können, rein nach der Maltechnik. Ich meine, wenn man es genau untersucht, sieht man, das sind nicht alte Farben und so weiter. Also so leicht ist es nicht, aber vom Prinzip, vom Stil her, von der Pinselführung her, von diesen Dingen, schaffen das ein relativ simples Computerprogramm, schafft das. Kann das machen. Also das heißt, der malt einen Rembrandt, den es nie gab. Völlig neues Motiv. Ganz in dem Stil, ganz in der Handschrift des Meisters, für Experten zu unterscheiden von den Schülern Rembrandts oder so. Geht. Und trotzdem ist es nichts Schöpferisches. Obwohl es dem zum Verwechseln ähnlich schaut. Das ist das nächste Problem. Wie unterscheidet es dann im Endprodukt? Es hat natürlich dann in der Welt andere Wirkungen. Trotzdem. Es hat ganz andere Wirkungen. Aber wir brauchen nicht glauben, dass das so einfach ist, das auf den ersten Blick zu unterscheiden. Weil mit allem, was ich physisch untersuchen kann, dann kann ich es nicht unterscheiden. Nicht wirklich. Ich meine, wie gesagt, Alter der Farben kann ich es dann, aber wenn ich es ganz raffiniert mache, mache ich es wie ein Fälscher, der sich halt solche alten Farbzusammensetzungen irgendwo beschafft. Das gibt es ja auch, und alte Leinwand und so weiter. Also theoretisch wäre es damit möglich, ein Gemälde perfekt eben nicht zu fälschen, sondern einen neuen Rembrandt oder einen neuen Raphael oder sonst irgendwas plötzlich zu entdecken, der in Wahrheit vom Computer geschaffen ist. Es ist heute möglich, im Prinzip. Und trotzdem ist es eben nicht schöpferisch. Das ist der Punkt. Und diese halt ungeheure arimanische Intelligenz, die fährt natürlich drüber, aber die erwartiert die alte, wirklich geistige Begabung aus. Das ist unweigerlich. Und das ist eigentlich die Aufgabe dieser Dinge. Nur es wird gefährlich halt, wenn nichts Neues reinkommt, weil dann übernimmt der Ariman das Steuer, dann bleiben wir bei dem stehen.
Ja, und das ist eigentlich die Schöpfung Christi.
Ja,
eigentlich,
ganz, ne? Genau.
Da wird es gestohlen, so sehe ich das.
Ja.
Da wird es weggenommen, die wollen das wegnehmen.
Nur der Punkt ist, es ist auch notwendig, eben um diese alten Kräfte loszuwerden. Das geht sonst nicht. Das ist der Punkt. Das heißt, dass wir in so einem technischen Zeitalter leben, bedeutet einfach, dass wir, ist doch immer so, in der ganzen Weltentwicklung, in der ganzen Erdentwicklung so passiert, die Erde entsteht dadurch, im Grunde, dass der Mensch mit Hilfe natürlich der Hierarchien und so weiter aus seinem Wesen etwas heraussetzt. So entstehen die Tiere, so entstehen die Pflanzen, so entstehen die Mineralien, also die physische Welt, und so entsteht die unterphysische oder untersinnliche Welt. Jetzt. Die Technik ist nämlich bereits die untersinnliche Welt. Die setzen wir jetzt aus uns heraus. Und das müssen wir. Daher führt kein Weg vorbei an der Entwicklung der Technik. Das ist ein Schritt, der zur Erdentwicklung als Ganzes dazugehört. Das das ist notwendig, nur das führt eben ins Untersinnliche, das führt in das Arimanische Reich, also in dieses Reich der Widersacher hinein und braucht den Gegenpol, weil sonst versinkt es da drinnen. Also das ist die große Schwierigkeit.
Wir sind schon weit unten. Das ist die Frage, kommen wir auch hoch genug hoch? Ne? Ausgleichen könnten. Ups.
Zum Abschluss für heute noch die fünfte und letzte Regel. Dass ihr nicht länger leben wollt, als es Gottes Wille ist. Mit dem.
Ja, bitte.
Das ist überhaupt nicht.
Tja!
Das musst du unterschreiben, dass sie keine Verlängerung, lebensverlängernde Maßnahmen.
Ja, ja.
Da haben wir es. Durchaus.
Nein, ist eh klar, weil heute ist heute besonders aktuell, weil natürlich immer mehr technische Möglichkeiten entstehen, das Leben über den natürlichen Zeitpunkt hinaus zu verlängern. Und es ist jetzt natürlich für uns auch als Menschen die schwierige Frage zu klären, wo ist da die Grenze? Ich meine, es heißt ja nicht, dass ich jetzt auf alles verzichten soll und sage, ach, es ist Gottes Wille und los gehen. Ich meine, weil es kann durchaus sein, dass ein Mensch sehr vital und Ding noch 30 Jahre leben kann, wenn vielleicht ein kleiner technischer Eingriff passiert.
Ja, das wird ja nicht, man muss
ja
einfrieren lassen, glaubt man, kann es
auftauchen. Ja, genau.
Entschuldige, man macht
ja.
Bei künstlichen Befruchtung macht man es.
Macht man schon, ja.
Das ist das zweite Dorn.
Ja, das ist eine der nächsten, großen Herausforderungen, weil man schon vehement daran arbeitet, also die Zeugung und die Entwicklung des Embryos außerhalb des Körpers, in einer künstlichen Gebärmutter durchzuführen. Der Trend ist stark in der Medizin oder Ding, also Möglichkeiten gibt es fast schon, also man ist scharf daran, dass die Entwicklung, die Zeugung, also die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, das geht sowieso schon außerhalb des Körpers, das ist eh kein Problem, aber auch die Entwicklung des Embryos außerhalb der Gebärmutter, in einer künstlichen Gebärmutter, völlig außerhalb.
Ist man ganz knapp dran.
Also es gibt schon mit Tieren gibt schon Modelle und Dinge und vieles entwickelt worden, einfach um Frühchen zu retten. Also da ist natürlich schon einen späteren Zeitpunkt und man verlagert das immer mehr noch vor. Wo ist jetzt die Grenze? Wer sagt, ich hätte technische Möglichkeit, das Kind am Leben zu erhalten? Nein. Sag das den Eltern. Sag das auch aus geistiger Sicht. Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten.
Das ist dann mit der Verlängerung, muss ich mal sagen, man kann noch, also die ist schon fast sterben, ja?
Ja.
Man hält sie die am Leben mit Maschinen so.
Ja.
Das ist ja nichts anderes.
Ja. Richtig. Also da kommen ganz neue Fragen auf uns zu, weil, und da gibt es keine pauschale Antwort in Wahrheit. Es gibt keine pauschale Antwort darauf. Also da gibt es nur mehr individuelle Antworten, die wirklich mit dem Schicksal des Menschen, dieses speziellen Menschen zusammenhängen, und dazu müsste es Menschen geben, die das erkennen können. Aber sagen wir uns ehrlich, die gibt es noch wenig. Ich meine, ein anthroposophischer Arzt wird nicht so leicht das immer durchschauen, ob das im Schicksal jetzt so liegt oder so. So ganz voll bewusst nämlich.
Das glaube ich, können nur die Eltern dann entscheiden,
ja,
ob sie es annehmen oder nicht. Das liegt jetzt wieder in ihrer Hand.
Natürlich, ja. Liegt,
so der Arzt kann es ja nur anbieten.
Kann es nur anbieten, ja. Ganz anbieten. Also das, das wird auch kommen. Er sagt ja auch Rudolf Steiner, dass in der Zukunft das durchaus sein wird, dass die Menschen entscheiden werden darüber, ob, ob die Inkarnation stattfinden soll oder nicht.
Oder die Antipille
ist. Ja, das ist sowieso. Also das ist kein Zufall, dass also das ganze Fortpflanzungsgeschehen immer mehr in die bewusste Hand des Menschen gelegt wird. Mit allen Plus und Minus halt, das gibt dabei. Es ist immer so, wenn eine Neuerung kommt, die eigentlich geistig notwendig ist in gewisser Weise, dann kommen einmal die ganzen negativen Seiten auch heraus. Weil die gibt es dabei. Also es gibt nichts, was nicht, wenn es stark ins Positive gehen soll, was nicht die ganz stark negative Seite auch hat. Und das ist wie immer an Messers Schneide. Und es gibt keine allgemeine Regel, wo, in welcher Richtung.
Ich hab heute ein neues Wort in einer Zeitung gelesen. Kinder sind, Doppelpunkt, sowas habe ich noch nie gehört. In
ja.
Geld. Killer. Weißt du? Das ist ja Wahnsinn. Kinder sind, Doppelpunkt. Jetzt fragst du was? Geld, Killer.
Das darf nicht mal sein.
Was soll das überhaupt heißen, dass sie viel Geld kosten?
Ja.
Die Eltern aus der Tasche legen.
Naja, sicher, es ist eh immer mehr der Fall, zumindest bei unseren sogenannten westlichen Leuten. Ja. Ist eh immer mehr.
Aber der Staat braucht wieder die Kinder.
Ja, eh. Darum bleibt uns im Moment eh nichts anderes übrig, als dass die durch Zuwanderung irgendwo kommen. Weil die sind noch relativ fruchtbarer sozusagen, also vom Wollen mehr einfach noch.
Haben
wir mehr diese Kräfte. Ich meine, es ist auch so, dass ja natürlich die natürliche Fortpflanzungsfähigkeit sowieso auch dahin schwindet. Wird ja immer schlechter, ich meine, also gerade in unseren westlichen Gesellschaften. Und auch das ist kein Zufall.
Inwiefern die Fähigkeit?
Naja, die Fortpflanzungsfähigkeit überhaupt, die Fruchtbarkeit.
Der Frau und des Mannes.
Sowohl beider. Beider.
War früher besser,
ja.
Meinst du Jahrzehnte oder Jahrhunderte?
Naja, eigentlich fast Jahrhunderte sowieso, aber selbst wenn man die letzten Jahrzehnte nimmt. Ist es deutlich, also so, wenn ich die letzten 50, 60 Jahre hernehme, ist es deutlich nach unten gegangen. Also es ist nicht nur die Fortpflanzungsunwilligkeit, sondern auch wirklich auch die Fortpflanzungsunfähigkeit. Die Schwierigkeit, das Kind zu halten, dann wenn schon die Befruchtung kommt, also die Schwierigkeiten mit der Geburt.
Die Fähigkeit ist, darf ich so viel ausdehnen, die Fähigkeit, in einem Familienbund aus Liebe zum Kind zusammenzuhalten und das durchzutragen. Und das ist extrem verloren gegangen.
Das ist extrem verloren gegangen.
Bei Jahrzehnten hat man noch eine Großfamilie, oder?
Ja.
Dann gab es eine Großfamilie. Heute gibt es nicht einmal mehr Mutter und Vater.
Ja.
Patchwork ist Standard, oder?
Ja, ist Standard.
Alleinerziehende Mütter, Standard.
Ja, absolut. Absolut. Nein, also die klassische Familie gibt es immer weniger. Immer weniger, und wenn dann eher noch bei den Leuten, die waren ja aus dem Osten, Süden oder wo zu uns kommen, wo das noch alter Instinkt sozusagen ist, aber das wird auch verschwinden, das wird auch nicht ewig halten, weil das sind trotzdem alte Kräfte noch natürlich, die helfen uns jetzt ein bisschen noch über die Runden zu kommen, aber.
Welche?
Naja, eben diese Familientradition, auch die stärkeren Fortpflanzungskräfte, die jetzt bei Leuten aus dem Süden oder Osten oder wo kommen, ist es teilweise noch stärker.
Noch natürlich aufgewachsen.
Ja,
also du
aber nicht, ich prange gar nichts an. Es ist,
Ist wahr. Und siehst, dass es deine Entwicklung ist? Dass das verloren gehen muss?
Ja,
damit
was anderes kommen kann. Die Frage ist eben nur, wie. Es wird sicher nicht zum Alten zurückkehren, also, beziehungsweise wenn, dann wäre es eine Katastrophe. Das Alte, es gibt in der geistigen Entwicklung gibt's immer eine Weiterentwicklung. Wenn ich zurückhalte, sind es die Widersacher. Ich meine, es kann natürlich umgekehrt eine Entwicklung zu rasch kommen und man kommt geistig nicht mit, dann ist es auch nicht gut. Also das Gute ist eigentlich, dass zum den richtigen Zeitpunkt, da sind wir wieder beim richtigen Zeitpunkt, Dinge sind dann gut, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt passieren. Ja, genau. So wie es bei der geistigen Entwicklung im Individuellen der Fall ist, ich werde einen geistigen Entwicklungsschritt nur dann machen können, wenn die richtige Zeit da ist. Ich kann ihn nicht erzwingen, ich kann nicht sagen, ja, Herz, jetzt setze ich mich hin, ich will 2 Jahre wie ein Eingeweihter sein. Ich nehme mal das Programm, ich nehme mal Urlaub, lass mich freistellen und in 2 Jahren muss das gehen. Wird nicht funktionieren.
Überhaupt.
Es wird irgendwann funktionieren, vielleicht nach 20 Jahren, nach 30 Jahren, vielleicht bei einem noch 2 Monate, kann auch sein, weil er bereit ist dazu. Aber solange er nicht bereit ist, wird es nicht funktionieren. Und so ist es menschheitlich auch. Also gewisse neue Dinge, die einmal gut sein werden, wenn sie jetzt schon rein wollen, dann wird es nicht funktionieren oder schädlich sein.
Zu früh.
Der Ahriman neigt dazu, immer Dinge zu früh hereinzuholen.
Ja.
Sie so schon auf die Erde zu zwingen, bevor sie noch geistig reif sind. Oder wir geistig reif sind. Dafür, das ist das Problem. Aber grundsätzlich werden wir uns mit dem allen auseinanderzusetzen haben. Das wird uns nichts überbleiben. Also, namentlich eben die ganze Technik kommt herein, weil wir diese Kräfte aus uns heraussetzen müssen. Da werden wir eine ganze Menge heraussetzen müssen. Eben einer dieser Punkte, wo es beitragen wird, ist zum Beispiel unser abstrakter Verstand, der gehirngebundene Verstand. Den müssen wir loswerden. In der Kulturepoche eigentlich noch. Und durch was Höheres ersetzen. Also das heißt, die Zeit, die Naturwissenschaft ist aber eine ganz eigene Geschichte. Ich meine, abgesehen davon, dass der Name eigentlich falsch ist, weil man die Natur dadurch nicht wirklich erkennt. Weil man erkennt nur das Tote dran, das heißt, man erkennt nur die abgestorbene Natur in Wahrheit. Da die aber in allen drin ist, selbst in den Lebewesen, wir haben auch tote Einschlüsse genug, die kann man alle fassen, aber das ist das Absterbende. Aber sie dient einem großen Zweck, die Technik zu entwickeln. Im Grunde ist die Naturwissenschaft nur der Wegbereiter, ist die Dienerin der Technik, die kommt raus und die wird von der Wirtschaft ergriffen und so weiter. Und die muss aber raus, diese Technik. Das ist etwas, was wir aus uns heraussetzen müssen, sozusagen sichtbar vor uns hinstellen und der Erde einverleiben müssen, um selber etwas anderes entwickeln zu können. So wie wir das Tierreich einmal herausgesetzt haben, so wie wir die Pflanzen aus uns herausgesetzt haben, so wie wir das Mineralreich aus uns herausgesetzt haben, setzen wir jetzt die Technik aus uns heraus, ganz real. Und das heißt insbesondere, dass wir bestimmte geistige Kräfte aus uns heraussetzen. Und das sind vor allem die abstrakten Verstandeskräfte. Das heißt, in spätestens ein paar hundert Jahren werden die Menschen nicht mehr über diese Verstandeskräfte verfügen, über die wir jetzt verfügen. Nämlich die Verstandeskräfte, die ans Gehirn gebunden sind. Die werden wir loswerden.
Naja, wenn die Herzenskräfte stärker werden.
Dann werden die Herzenskräfte stärker. Aber vor allem eines müssen wir lernen dann. Gerade diese Verstandeskräfte, die vor allem, sind es, an denen werden wir uns unserer selbst bewusst. Das Ich-Bewusstsein hat sehr stark gerade mit diesem Verstandesdenken zu tun. Weil der Herr erwacht, das Ich-Bewusstsein so wichtig in der Verstandesseelenzeit, also wo dann der Christus auch kommt, auf die Schädelstätte, bezeichnenderweise. Und das heißt, heilsam wird diese Entwicklung nur sein, wenn es uns gelingt, das Ich-Bewusstsein dann auf andere Art zu erhalten oder weiterzuentwickeln sogar. Das heißt, wenn wir im Ätherischen uns spiegeln können. Das heißt, vom normalen Verstandesdenken übergehen zur Imagination. Imagination, wirkliche Imagination, ist Bewusstwerdung am Ätherleib, am Ätherischen. Da spiegel ich mir im Ätherischen. Schau. Und der ist halt so mühsam, der Spiegel, weil das ist ein ununterbrochen bewegter Spiegel. Weil das physische Hirn ist so vergleichbar an einem äußeren physischen Spiegel. Der Spiegel erwirrt sich nicht. Stellt euch vor, der wird dauernd Wellen werfen und Ding. Da wäre ich sehr krank, wenn ich reinschaue. Also das heißt, wenn ich ätherisch mir meiner selbst bewusst werden will, dann ist einmal die Gefahr der Sehkrankheit gegeben, sozusagen, für den heutigen Menschen noch. Und wir müssen lernen, geistig so beweglich zu sein, dass wir diesen Bewegungen des Spiegels folgen können. In dem Moment, wenn wir das gleiche Tempo haben wie diese Bewegungen, erscheint das plötzlich ganz ruhig für uns. Und so wie wenn man mit einem Zug mit gleicher Geschwindigkeit ein Auto fährt, daneben merkt man die Geschwindigkeit nicht mehr, es scheint zu stehen. Dass für uns das Ätherische so schnell bewegt ist, dass man eigentlich gar nichts mitkriegt davon, liegt nicht daran, dass wir halt noch so langsam sind mit unserem Geistigen. Unser Bewusstsein kommt nicht mit. Aber bis dahin, bis durch die Technik das am physischen Gehirn bewirkte Selbstbewusstsein, also durch den Verstand bewirkte Bewusstsein, Selbstbewusstsein, bis das weg ist, muss das andere entwickelt sein. Sonst gewinnt der Ariman und verliert eigentlich zugleich dadurch, weil in Wahrheit ja die Widersacher auch dem Ganzen dienen und letztlich auch darauf warten, dass zum Schluss erlöst werden und am Ende, wenn die ganze Geschichte durchgestanden ist, dann auch wieder ihre normale Entwicklung weitermachen können. Weil sie sind ja jetzt eigentlich in einem eingeschränkten Zustand irgendwo. Also, sie können nicht anders. Sie können nicht anders, ja. Es ist ihnen eben die Aufgabe zugewiesen. Oder Ding. Und das heißt, also die warten auch auf die Erlösung. Und da müssen aber wir mitwirken. Das heißt, es liegt an uns, wie wir mit der Geschichte fertig werden. Und darum ist heute die ganz große zentrale Aufgabe meiner Meinung nach also im Geistesleben, im Bildungswesen. Weil von da gehen die stärksten Kräfte aus, natürlich, die jetzt nur in diese technisch tote Richtung gehen, die wird nicht aufzuhalten sein, mit Sicherheit nicht, die muss auch kommen. Aber da brauche ich ein Gegengewicht. Und das ist im Moment praktisch nicht da. Bis dahin, dass der ganze Unterricht dann nur mehr übers Kastl, übers Elektronische erfolgt. Ich meine, die Schüler müssen irgendwann damit konfrontiert werden und damit auch in Berührung kommen. Aber nicht nur. Weil der Weg geht schon sehr stark in die Richtung hin, mein Gott, die Lehrer sind eh alle überfordert, lasst es doch gleich alles übers Kastl machen.
Ja, das ist.
Das wird verbreitet kommen. Ich meine, die Schulen werden sie aufhören, man wird das Kastl aufschlagen und hat die Videokonferenz und sucht sich dort das Programm aus, was ich gerade lernen will. Es wird funktionieren. Für die Beherrschung der arimanischen Technik wird es funktionieren. Das eigentlich Menschliche wird ausgeblendet dabei. Also das heißt, für das rein technische Berufsleben wird das funktionieren, mit Sicherheit. Nur der Mensch geht dann verloren und sein Selbstbewusstsein geht verloren dann immer mehr. Das heißt, er wird dann immer mehr eingesaugt von dem Arimanischen und Teil dieser arimanischen Welt. Weil das wächst da zusammen. Auch das wird kommen, dass der physische Leib des Menschen immer mehr mit der Technik verschmilzt. Auch das ist bereits in Gang. Und keiner wird sagen können, das wollen wir nicht. Wer will sagen, ein Querschnittgelähmter, der durch irgendeinen kleinen Chip das überbrücken kann, dass man sagt, na, das mache ich nicht. Wer wird sagen, na, diese Entwicklung wollen wir nicht. Ja, jeder kann es für sich entscheiden natürlich, aber zu sagen, einfach, das ist böse.
Nein, das geht nicht.
Es geht nicht, aber das geht weiter. Ich meine, da kommen Verbindungen mit dem Nervensystem, alles, bis hinauf. Es wird natürlich kommen, dass die Computer letztlich direkt mit dem Gehirn verbunden sind. Funktioniert ja heute schon, gibt es ja schon. Ansatzweise, gibt es schon. Das heißt, durch meine Gedanken steuere ich was, was ich abrufe, von mir aus dem Internet oder was, und statt dass ich es am Bildschirm sehe, wird es direkt auf Sehzentren eingespeist. Das heißt, ich erlebe es direkt innerlich wie eine Vision. Ansatzweise funktioniert das bereits. Funktioniert es jetzt schon. Bei dem Tempo der Entwicklung kann man rechnen, dass da werden keine 100 Jahre vergehen, bis das einfach Standard ist. Das wird in 50 Jahren schon so weit sein, dass das Standard ist. Dass es die Möglichkeit gibt. Und dass kein Mensch mehr was daran finden wird. Und wer es verweigert, wird halt völlig daneben irgendwo stehen, neben dem Leben, das sich im Großen und Ganzen abspielt. Und die Frage ist, kann man aber noch andere Kräfte entwickeln, die dem das zumindest das Gleichgewicht halten? Das ist der Punkt. Weil diese Entwicklung, das wird auch Teil dessen sein, dass wir zum Beispiel unsere jetzigen gehirngebundenen Verstandeskräfte allmählich hinaussetzen. Und stattdessen im lebendigen, wirklich lebendigen Denken sind, das sich der Ätherkräfte bedient, beziehungsweise sich im Spiegel der Ätherkräfte bewusst wird. Nicht mehr im Spiegel des physischen Gehirns, sondern im Spiegel der Ätherkräfte bewusst wird. Aber das muss man schulen. Ich meine, das sind dann die Kräfte natürlich, die primär auch die ganzen Naturgeister, die Naturwesen, die es draußen gibt, erkennen kann und mit denen unter Anführungszeichen kommunizieren kann, für die komplett zugänglich sind. Weil das ist eines der ersten Ebenen, ist dort also die Naturgeister einerseits, die erdnahen Toten sozusagen, der Kontakt, der funktioniert auf der Ebene und sage ich mal, der Kontakt mit unserem Schutzengel, also mit dem Engel, der mit uns sehr stark zu tun hat. Das sind die Dinge, die relativ schnell auf der Ebene zugänglich sind. Also das ist die andere Seite davon. Und menschheitlich gesehen ist es nicht anders möglich, als dass diese blockierenden Verstandeskräfte, die decken das nämlich zu, dass die herausgesetzt werden, dass man sagen, die brauchen wir nicht mehr. In diesem Sinne. Ja, es ist Zeit.